Der ehrlichste Fuckboy der Welt ist wieder dabei bei X on the Beach. Gigi ist am Start und beschert uns einen schönen Staffelauftakt. Wir reden über alles, was ihr zu X on the Beach wissen müsst. Außerdem geht es um einen ja mittelgroßen Skandal, der sich anbahnt in der Trash-Landschaft.
Genau, wir haben unsere Trenchcoats angezogen und haben Detektiv gespielt, um dem größten Mysterium der Woche auf die Spur zu kommen, nämlich warum hat ProSieben eine Woche vor Ausstrahlung die neue Staffel Beauty and the Nerd gecancelt?
Fernsehen für alle, True Crime sozusagen. Neben X on the Beach gibt's aber auch Rex on the Beach oder T-Rex on the Beach, denn wir reden über Dinos bei Ein Planet vor unserer Zeit bei Apple TV Plus. Wir sind begeistert. Außerdem muss Jana Jingles, Melodien und einzelne Töne erkennen bei Wieso, Weshalb, Werbung, das Werbungsquiz. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV for everyone, we really love TV. Hallo und willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag. Gut, dass ihr wieder da seid und uns dabei zuhört, wie wir die vergangene TV-Woche besprechen. Und in dieser Woche habe ich mir eine junge Frau eingeladen, die hier schon einmal zu Gast war in, ich glaube sogar statistisch gesehen, der erfolgreichsten Episode dieses Jahres. Da ging es nämlich um die Passion und jetzt ist sie wieder da. Weil natürlich, was einmal Erfolg hatte, wie im Fernsehen auch, muss man gleich wieder wiederholen. Hier ist Jana.
Hallo, schön wieder da zu sein.
Bist du überrascht, dass deine Folge die erfolgreichste war dieses Jahr? Oder schiebst du alles auf die Passion?
Ich schieb's schon ein bisschen auf die Passion, muss ich sagen. Und alle Hörer müssen gleich enttäuscht werden, wenn sie erfahren, es wird nicht um die Passion 2 in dieser Podcast-Folge gehen.
Stattdessen reden wir heute über Dinos und über, also ich habe mir hier aufgeschrieben, wir reden heute über X on the Beach und über Rex on the Beach, ne? Über
ich dachte, jetzt kommt Exen on the Beach.
Ja, aber ja, also beides, ne? Also, was ist das bessere Wortspiel? Ex mit Apostroph on the Beach oder Rex on the Beach? Weil wir haben ja den T-Rex tatsächlich in der ersten Szene von Der Planet vor unserer Zeit am Strand, ne? Und das hat auch einige überrascht. Aber wir beginnen natürlich mit X on the Beach, mit dem Trash-Anteil dieses Podcasts. Davor muss ich euch aber nochmal hinweisen, dass wir heute auch wieder über Better Call Saul sprechen werden mit Jule, beziehungsweise ich werde das tun. Ihr werdet zuhören. Leider könnt ihr nicht eingreifen während der Folge. Alles ganz am Ende. Wer direkt dahin springen will, gerne, aber es gibt einige coole Inhalte noch davor. Und wer eben noch nicht Better Call Saul gesehen hat, der sollte davor dann also abschalten. Aber auch erst dann, ne? Also bis zum Ende trotzdem mit Jana hier den Teil gerne durchhören. Jetzt gehen wir zu X on the Beach, wie angekündigt. X on the Beach ist ja ein Format, was mich in der ersten Staffel sehr, sehr begeistert hat. Also das war eigentlich eine mega geile erste Staffel. Dann kam Staffel 2 und ich erinnere mich noch, dass Nathalie und ich hier so über die ersten 3-4 Folgen damals gesprochen haben und waren eigentlich so total gelangweilt, weil na, da ist jetzt noch nicht so richtig viel passiert. Das war die Staffel mit Diogo, mit Melody zum Beispiel auch. Aber irgendwie ging es da noch nicht so ab. Aber die Staffel ist ja immer ewig lang. Und dann ging es in der zweiten Staffelhälfte ziemlich ab. Also dann kam ja, also Tommy war ja auch dabei. Dann ging diese ganze Sandra-Geschichte los und so. Und es ist einiges passiert. Jetzt haben wir Staffel 3 und wir hoffen, glaube ich, alle, dass es jetzt auch schneller so ein bisschen in die Vollen geht. Wir reden jetzt wirklich nur über die ersten beiden Folgen, weil die dritte kommt uns jetzt für die Aufnahme zu früh. Wir nehmen am Mittwoch auf, die kommt ja am Donnerstag. Was sagst du bisher zu X on the Beach 3?
Die ersten zwei Folgen teilen so ein bisschen das typische X on the Beach-Schicksal, denke ich. Das ist noch relativ zurückhaltend, sage ich mal, bis vielleicht auf ein, zwei Personen, wo sich schon andeutet, dass es doch noch gewaltig krachen wird. Aber der Trailer am Anfang der ersten Folge verspricht schon einiges und ich glaube, das könnte eine sehr unterhaltsame Staffel werden.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die haben sich auch unsere, also direkt auch unsere Kritik irgendwie zu Herzen genommen, weil sie natürlich mit einer Geschichte reingehen, wenn wir jetzt mal schauen auf die ganze Jill und Sascha Sache, die natürlich das Problem so ein bisschen in den Griff bekommen soll. Also dass es quasi am Anfang gleich mit einem Highlight losgeht. Also Sascha kommt da als erster Ex am Beach an und ist als Lucha Libre verkleidet oder als irgendwie Wrestler und hat gleich mal einen Plan. Wir werden gleich nochmal genauer drauf eingehen, aber eine Geheimmission, sagt er immer, dann mitgebracht. Und das kann man sich eigentlich auch nur so vorstellen, dass man den auch dementsprechend angewiesen hat oder angeleitet hat, wie er da reingehen soll und was jetzt seine genaue Aufgabe da drin ist. Das immer wieder zu betonen und dann auch jedem so zu sagen, das weiß ich nicht, das riecht schon ein bisschen sehr nach irgendwie Steuerung so. Aber ich habe jetzt nichts dagegen, aber naja.
Ja, seine Mission ist so geheim, dass er sie gleich allen erzählt.
Ja.
Das kann jetzt nicht so das große Geheimnis sein, aber na klar, das macht wenig Sinn, wenn er eine geheime Mission hat und der Zuschauer davon nichts erfährt. Aber ob er es jetzt unbedingt allen Kandidaten schon gleich hätte erzählen müssen, na ja, weil man könnte dann ja damit rechnen, dass irgendeiner von den KandidatInnen das dann vielleicht auch mal an Jill weiterträgt.
Wir gehen trotzdem mal erst auf die KandidatInnen im Einzelnen nochmal ein. Die haben ja auch hier den schönen Trick angewandt oder ja, haben das sich ein bisschen einfach gemacht, dass sie gleich mal eine Überschrift, so eine Bezeichnung quasi für die Leute immer gefunden haben, ne? Und es ging ja los mit Romina und da stand darüber, das Kölner Mädche stand darüber. Und das ist eine, die jetzt noch nirgendwo, glaube ich, aufgetreten ist, also zumindest meiner Recherche nach nirgendwo aufgetreten ist. Sie hat gesagt, ich kann gut reiten, sie steht auf Schönheits-OPs und auf asoziale Bad Boys mit Tattoos, habe ich mir hier notiert.
Also ich finde es immer ein bisschen amüsant und höre auch häufig, dass Personen aus Köln das immer nicht so toll finden, wenn KölnerInnen im Trash-TV ihre ganze Art auf ihre Herkunft aus Köln schieben.
Die gute alte Willi-Herren-Schule, sage ich mal im Trash-TV.
Ja, sie waren alle dabei, Willi Herren, Denise Brühl und nun auch Romina.
Ja, den hört man sie ja zumindest an, aber Romina natürlich auch. Also deswegen schon mal, finde ich, hat sie den Stempel schon mal auf den ersten Blick verdient. Den Kölner Stempel darf sich ein bisschen mehr erlauben als alle anderen. Aber naja, der andere, der reinkam, darf sich natürlich auch ein bisschen mehr erlauben, weil er gleich ähnlich wie ja zum Beispiel auch Calvin bei Temptation Island mittlerweile so ein bisschen so ein Maskottchen des Formats ist, weil er jetzt hier reinkommt und gleich mal sich wieder als der ehrliche Fuckboy hier präsentieren darf. Wir reden natürlich von Gigi, der gerade, also seine Historie ist ja mittlerweile wirklich beeindruckend, weil er ja bei Ex on the Beach angefangen hat. Dann war er mal kurz beim Kampf der Reality Stars. Dann war er aber eben bei Prominent getrennt, das heißt einem weiteren Ex-Format. Und jetzt kommt er wieder zurück in ein Ex-Format. Also es ist ein drittes Format, wo es nur ums Ex-befreundet sein oder ex-beziehungstechnisches Zusammensein geht. Und es liegt jetzt auf der Hand, dass er wieder mit seiner Ex quasi konfrontiert wird, die er ja bei Ex on the Beach kennengelernt hat und mit der er bei Prominent getrennt als Ex-PartnerInnen mitgemacht haben. Also es ist kompliziert, aber Gigi ist dabei.
Es ist, also der Beziehungsstatus bei Facebook, es ist kompliziert, wurde von Gigi erfunden, glaube ich. Vor allen Dingen um es noch verwirrender zu machen, er und seine Ex haben ja nach Prominent getrennt beschlossen, es nochmal miteinander zu versuchen und sich dann wieder getrennt. Und jetzt ist er wieder bei Ex on the Beach, wo sie wahrscheinlich wiederkommt. Ist das so ein Full-Circle-Moment oder?
Ich habe ja eine Theorie. Ich habe die Theorie, dass Gigi eben angefragt wurde als so eine Art Calvin. Also so, wir würden dich gerne mitnehmen. Du kannst mal hier so ein bisschen dann die Leute irgendwie anweisen, so mehr als Coach irgendwie dabei sein. Und dann haben sie so mit ihm gesprochen und er hat da so gesagt, ja, ist wahrscheinlich ganz gut, dass ich hier nicht mitmache, weil ich bin im Moment eh nicht so auf der Suche nach jemandem. Das sagt er auch die ganze Zeit. Ich bin im Moment, ich habe jetzt irgendwie für mich so festgestellt, ich brauche gar keinen. Und dann haben sie gesagt, Moment mal, also
Halt, stopp.
Herr Biroffolo, könnten wir darüber nochmal kurz sprechen? Also sie wollen es jetzt richtig knallen lassen und sind quasi überhaupt nicht auf der Suche nach jemanden, sind aber noch der gleiche Gigi wie damals, also für die gleichen O-Töne und so weiter zu haben. Könnten wir vielleicht doch nicht sie nochmal in die Staffel mit reinnehmen? Und dann hat man gesagt, so, jetzt nochmal reinmarschiert. Also das ist ein bisschen meine Theorie des Ganzen.
Ja, also ich meine Theorie war auch zuerst, als ich halt gehört habe, dass Gigi schon wieder dabei ist. A, natürlich, dass es so ein bisschen wirklich wie bei Calvin bei Temptation Island ist. Also ich denke auch in den nächsten Ex on the Beach Staffeln, auch wenn Gigi schon verheiratet ist und 13 Kinder hat, wird er trotzdem immer noch eingeladen werden,
Ja.
genauso wie Calvin bei Temptation Island. Egal ob als Kandidat oder nur als ich schau mal vorbei bin auf Besuch. Und mein erster Gedanke war natürlich, okay, das kommt ja jetzt ganz gelegen, dass er und Michelle sich zufällig kurz vorher wieder getrennt haben. Aber dann hat er ja auch gleich richtig losgelegt und ich dachte mir, ob das jetzt vielleicht doch eine richtige Trennung und keine Fake-Trennung war? Naja.
Naja, wir bekommen einige schöne Töne, auf die wir bestimmt gleich auch nochmal eingehen können von ihm. Wir gehen aber erstmal weiter zu Gina, die Verführerin, wie sie hier bezeichnet wird, weil sie natürlich bei Temptation Island mitgemacht hat, war da ja vor allem federführend für Mike in der dritten Staffel verantwortlich und hat den eigentlich rumgekriegt so ein bisschen. Ne? Das war ja
Ja.
wirklich recht intim, was da abging. Dann war sie auch bei Reality Shore, was ich nicht gesehen habe. Aber da hat sie ja anscheinend auch ein bisschen losgedickt, wie irgendjemand anderes gesagt hat. Irgendwie jemand hat gesagt, ja, Gina, gute Leistung bei Reality Shore, gut gemacht. Ich finde die ja auch ganz sympathisch, ehrlicherweise. Also die hat
Ja.
irgendwie was, Vor allem hat sie sich bei mir ins Herz geschossen durch ihre ganze Gaming-Erfahrung, die sie hatte. Ne? Mhm. Also das war auch ein bisschen überraschend, als sie da gegenüber von Teezy oder Martini, wie er heißt, der ist der nächste Kandidat, da zugegeben hat oder da haben sie so gebondet mit ihrer Gaming-Erfahrung. Also dass sie irgendwie über Call of Duty Bescheid weiß und noch so God of War hat sie irgendwie auch gespielt. Ja, also hätte ich jetzt Creed. Nicht ihr zugetraut irgendwie.
Nee, ihm sind ja auch komplett die Augen aus dem Kopf gefallen, als er das gehört hat. Also man sah quasi gleich die Herzchen aus seinen Augen fliegen und er war komplett schockiert, dass das geht, dass tatsächlich da eine Frau ist, die zockt und ja, es ist jetzt nicht jemand, wo man das vielleicht auf den ersten Blick sagt, so viel zum Thema Klischee, aber ich finde es ganz cool, dass sie das dann halt einfach mal so umgedreht hat, das Klischee. Also grundsätzlich bisher finde ich sie auch sehr sympathisch und bin gespannt, was da noch von ihr kommt.
Was Gigi für Ex on the Beach ist und was Calvin für Temptation Island ist, würde ich fast sagen, ist Jill für Are You the One, weil die war ja in zwei Staffeln beteiligt und war da auch immer wirklich mitten im Geschehen drin, kann man sagen. Jetzt ist sie hier bei Ex on the Beach dabei und wird hier bezeichnet als die Männerfresserin, was auch eine schöne Überschrift ist für sie. Und ja, sie hat sich auch gleich mal eingeführt mit so Sätzen wie, ich bin die Geilste, weil ich sehr tiefgründig bin. Und sie hat von Anfang an klar gemacht, dass sie gar keinen Bock auf ihren Ex hat. Und es wäre das Schlimmste, wenn ihr jemand wie Sascha zum Beispiel begegnen würde. Und diese Staffel ist ja die erste, wo die KandidatInnen wussten, also zumindest auch offiziell wussten, für welches Format sie sich beworben haben. Deswegen ist diese Aussage von Jill schon mal sehr geil gewesen eigentlich. Also ja, gar kein Bock auf meinen Ex, aber ja, cool, ich bin jetzt hier bei Ex on the Beach. Dankeschön.
Ja, das ist auch so eine typische Ex-on-the-Beach-Regel. Je öfter ein Kandidat einen bestimmten Ex erwähnt, desto sicherer ist es, dass dieser auch ganz bestimmt dort kommt. Deswegen kann man eigentlich auch so oft, wie Gigi sagt, oh, Michelle, mit der habe ich abgeschlossen. Michelle, auf gar keinen Fall. Fast damit rechnen, dass sie auch noch kommen wird. Und ja, deswegen wird Jill wahrscheinlich auch nicht so überrascht davon gewesen sein, wie sich die Folge denn noch gestaltet hat.
JJ ist der älteste Kandidat im Feld mit 32 und wird bezeichnet als The Face, weil er gleich am Anfang auch zugegeben hat, dass er schon einiges hat machen lassen. Also nicht nur Botox, sondern vor allem die Kauleiste, also die Zähne, die wurden da deutlich nachgeholfen. Also das ist ja, finde ich, auch Schönheits-OPs soll jeder machen. Aber diese Zähne, daran hat sich mein Auge noch nicht so ganz gewöhnt, muss ich sagen. Also das Negativbeispiel ist für mich immer noch aus der VIP-Staffel von Temptation Island, diese Layla. Das fand ich unfassbar. Das habe ich noch nie, also unglaublich. Und jetzt hier, er macht ihr schon auch Konkurrenz, ne, JJ, mit seinen eierschalenweißen Zähnen.
Ja, ich weiß nicht, sind das noch seine echten Zähne oder sind das schon diese Veneers? Also das finde ich auch immer so ein bisschen krass, wenn sich die InfluencerInnen einfach komplett gesunde Zähne mit so Plastikhauben überziehen lassen oder was das ist. Ich weiß nicht, ob es Plastik ist, aber finde ich ein bisschen bedenklich. Aber nun gut. Witzigerweise ist ausgerechnet The Face der Kandidat, den ich immer vergesse. Also das ist der auch noch mit dabei ist. Und dann manchmal blitzt dann so aus dem Hintergrund was auf und ich sehe, ach, das sind ja die Zähne von JJ.
Der hat bisher noch nicht so viel gemacht, jetzt muss man sagen. Der hat einmal so den Sascha, der dann ja auch, wie gesagt, noch kommt, so aufgebaut oder aufgeheitert, wo die ein oder andere schon mal gleich gesagt hat, wow, du bist ein echter Ehrenmann, du hast ihn richtig gerade bromäßig aufgebaut, das war richtig geil gerade. Naja, einer von diesen Leuten, die das sagen, glaube ich, war auch Teezy bzw. Martini, der treue Familienbro, wird hier geschrieben. Und er sagt, ich gehe hier nicht mit leeren Händen raus. Mal sehen, er kommt bisher, glaube ich, auch ganz sympathisch erstmal rüber, oder? Teezy.
Ja, ich glaube, er ist auch einer, der das Trash-Game liebt. Also jemand, der nicht nur mitmacht, sondern das auch guckt zu Hause und feiert. Ich war auch irgendwie komplett verwirrt, weil er wurde ja vorgestellt als Teezy und dann kam ein Gespräch raus, das ist nur sein Spitzname, eigentlich heißt er Martini. Dann haben ihn auch alle Martini genannt, weil Martini ist einfach irgendwie auch ein saucooler Name, muss man mal sagen.
Er hat ja dann auch schon in der zweiten Folge seine Ex-Partnerin am Strand begrüßen dürfen. Also war er auch schon recht schnell. Ex-Partnerin. Ja, gehen wir gleich darauf ein. Wir bleiben erstmal nochmal bei Roma kurz. Mhm. Die Spielerfrau, die hat doch eher Fußball gespielt, als dass sie jetzt mit einem Spieler zusammen war. Oder habe ich das falsch verstanden?
Habe ich jetzt auch so verstanden. Aber ich muss auch zugeben, während der ersten Folge habe ich zwischendurch gedanklich kurz abgeschaltet und dachte dann, Romina und Roma wären eine Person. Aber dann
so eine Pokémon-Entwicklung.
Ja,
Erst kommt Roma, die entwickelt sich dann weiter zu Romina und am Ende kommt irgendwie
genau.
Romulus oder was weiß ich.
Ja, vielleicht kommt die in Folge 3.
Ja, sie ist bisher auch noch relativ unauffällig, das stimmt auf jeden Fall. Naja, aber das sind jetzt erstmal die ersten Leute, die da drin sind. Dann kam ja schon das sogenannte Terror-Tablet und hat gesagt, alle runter zum Strand. Da hat dann ein Lucha Libre gewartet. Und ich habe kurz gedacht, haben wir jetzt The Masked Fighter, ne? Es war ja so ein bisschen aufgezogen, tatsächlich auch mit verstellter Stimme und so weiter. Diese verstellte Stimme hat gesagt, meine Mission ist, meine Ex so richtig fertig zu machen. Ich möchte sie körperlich und mental komplett ficken. Mir egal, ob ich als Arschloch der Nation aus der Sendung gehe. Man war erstmal so, okay, ganz langsam. Und es war natürlich auch völlig klar, wer natürlich da zum Vorschein kommen wird, nämlich Sascha, der ja auch nicht so wirklich ein Ex-Partner ist par excellence, ne? Also er war ja eigentlich nur im Rahmen der Sendung mit Jill zusammen und danach ging es dann eben auf Instagram, glaube ich, weiter und auch im Wiedersehen, da kann ich mich auch noch dran erinnern, aber ansonsten.
In meiner Erinnerung war das schneller vorbei, als es angefangen hat. Deswegen war ich ein bisschen verwundert, dass er da gleich so in die Vollen gegangen ist, als er hätte Jill ihm sonst was angetan. Aber meiner Erinnerung nach, jetzt weiß ich natürlich nicht, was da genau im Privaten noch alles lief, war das eigentlich alles doch eine recht kurzfristige Angelegenheit.
Ja, und im Format zumindest immer noch kein richtiges Fehlverhalten vor ihr. Also, das war doch
Nee.
damals diese Sache mit Maximilian, glaube ich, hieß er, den sie sich dann so mit der Zeit ausgesucht hat, weil Sascha, glaube ich, auch irgendwie so keinen Move dann richtig gemacht hat. Und dann hat sie sich ja halt jemand anderes gesucht, was halt auch in der Natur des Formats irgendwo liegt. Also, damals habe ich das überhaupt nicht verstanden, was er da jetzt konkret hatte. Und dann gab es ja halt diese Szene, wo sich die beiden auch so, ne, da auf der Terrasse so geschubst hatten und so mit
Ja.
dem Stuhl da er geworfen hat. Also der war ja eh schon so ein Psychopath damals in dem Format. Und jetzt ging es dann eben weiter, dass er sich durch diese eine Geschichte, so scheint es ja, in der Zwischenzeit jetzt seit Are You the One, durch diese Jill-Geschichte irgendwie über Wasser gehalten hat oder dass er irgendwie das immer noch als sein großes Ausrufezeichen da sieht, was ihn irgendwie jetzt dazu befähigt, hier als Ex mitzumachen und jetzt den großen Lucha Libre-Kämpfer hier zu markieren und dann eben jetzt auch, wie gesagt, mit dieser Geheimmission da reingeht. Ich will Jill so richtig hinterlistig quasi hinters Licht führen. Also seine Mission ist ja quasi, er will jetzt offiziell wieder Frieden schließen mit Jill, aber eigentlich möchte er das gar nicht, sondern er möchte eigentlich dann ihr beweisen, wie es ist, wenn man mit Gefühlen spielt. Also das hat er gesagt dann, glaube ich, gegenüber von Gina in der ersten Folge. Also da hat er seine Mission auch erstmal dem Publikum dann offenbart. Und ja, das ist alles eine sehr eingefädelte Nummer bisher, aber ich bin jetzt noch nicht so abgeneigt, weil ich denke, es könnte halt so richtig wieder scheitern für ihn. Also, dass er sich halt komplett zum Affen macht und es halt, dass er sein Ziel komplett verfehlt, aber wir auf unsere Kosten dann trotzdem kommen.
Ich glaube schon, dass es, und ich hoffe, es wird auf so ein befriedigendes Erlebnis hinauslaufen, dass seine Mission komplett scheitert, er tatsächlich ein bisschen als der Depp der Nation dasteht und darauf hoffe ich natürlich sehr. Ich traue das RTL auch zu, dass sie das so richtig einordnen können, dass es eher in diese Richtung geht, als dass er nachher da als strahlender Gewinner in Anführungsstrichen rausgeht. Vor allen Dingen, was sie soll merken, was es bedeutet, mit Gefühlen zu spielen. Ich habe jetzt auch nicht in Erinnerung, dass sie mit seinen Gefühlen gespielt hat, aber das ist bei Are You the One ja häufig mal Thema, wenn eine Person mit zwei anderen KandidatInnen mal redet, dass das gleich gedeutet wird als mit Gefühlen spielen.
Er ist halt so wirklich so ein Clown. Also nicht nur so, was sein Humor angeht, so, er ist ja schon auf jeden Fall ein Entertainer-Typ, aber auch halt, was so seine Art und Weise zu diskutieren betrifft. Also sei mal eine richtige Frau und mach dir keine Sommersprossen auf die Wange oder so, dann hat er ja gleich gesagt. Also es war sein erstes Argument quasi. Also er hatte monatelange Zeit, um sich hier auf diesen Moment vorzubereiten und dann kommt das Sommersprossen-Argument, dann weiß man schon, wie es um Sascha irgendwie bestellt ist.
Hat es ihr richtig gegeben? Also,
Ja, das fand ich auch krass auf jeden Fall. Naja, aber es ist wirklich halt eine müßige Angelegenheit, weil jeder Austausch zwischen den beiden so für uns rüberkommt, als wäre das alles total aufgebauscht von beiden, weil am Ende lachen die jetzt auch noch hier zusammen und es liegt nicht nur daran, dass Sascha auf nett macht, sondern auch, dass Jill so richtig tief in ihr drin auch nichts gegen ihn hat. Also sie ist wahrscheinlich auch dankbar, dass der dabei ist, weil er ihr ja gewisse Sendezeit irgendwo ermöglicht durch diesen ganzen Streit. Also sie ist wahrscheinlich auch jetzt nicht abgeneigt davon, dass sie ständig im Sprechzimmer darauf angesprochen wird und so.
Ja, aber ich fand, es ging ja schon ein bisschen in die Richtung, als er dann seinen Plan vor Gina offenbart hat und man gemerkt hat, dass ihre Reaktion auch eher war, okay, bisschen lächerlich und sie hat ja vorher noch bekundet, dass sie generell Interesse an ihm hätte und danach wirkte sie jetzt nicht mehr so interessiert, glaube ich. Also ich glaube, sie fand das jetzt auch eher ein bisschen uncool.
Das Gegenteil von uncool ist auf jeden Fall Gigi, der ist auf jeden Fall gleich mal on fire und ja, hatte einen schönen ersten Abend, würde ich sagen.
Ja.
Also er hat das Format gleich in allen Facetten ausgekostet. Also er hat wirklich mit Gina sich angeregt unterhalten, würde ich jetzt mal sagen. Und dann eben auch, nachdem er sie ja in seinem internen Ranking auf Platz 4 erstmal gepackt hat. Ne? Also er wurde von irgendjemand gefragt, ich glaube von Gina, was ist so deine Rangliste der Frauen hier drin? Dann hat er gesagt, auf Platz 1 ist Jill bei ihm, auf Platz 2 ist Gina, auf Platz 3 ist Roma und auf Platz 4 ist Romina. Und dann hatte er was mit Gina, also die haben gleich am ersten Abend, nachdem die erstmal so ein bisschen, ja, okay, du bist mir zu sehr Gigolo, aber dann hat sie danach auch eine halbe Stunde später gesagt, na doch nicht, dann mache ich doch mit dir rum. Aber eben auch mit Romina hat er rumgemacht, was dann schon verwunderlich war, aber wenn man dann Gigi wieder sieht und hört, ist es dann doch nicht verwunderlich, weil er hat ganz klar hier die Devise auch rausgegeben im O-Ton, ja, wenn eine geilere hier reinkommt, dann bin ich halt weg. Ne? Das ist ja auch, also er spielt halt wirklich mit offenen Karten und das ist dann tatsächlich on brand, wenn er hier sagt, er ist der ehrliche Fuckboy, ne? Dann ist es halt tatsächlich das, was er dann hier auch macht.
Er sagt ja auch so schön, jeder will den Gigi-Grad und
Ja.
ja, das stimmt auch.
Ja, aber warum? Die laufen ja quasi ins offene Messer bei dem und mit Ansage quasi passiert ja das, was passieren musste, nämlich dass er dann am ersten Abend schon mit zwei was hat und diese am ersten Abend auch noch rausfinden und dann wirklich es zu einer Konfrontation in dieser Küchenzeile kommt und er quasi dasteht und sagt, ja, was habt ihr denn erwartet? Also ich bin Gigi. Also.
Ich meine, er ist ja nicht so, als hätte er es nicht angekündigt
Ja.
und ist jetzt auch nicht so, als hätte ihm das seine Chancen gekostet. Ich meine, er hatte ja doch noch eine wilde Nacht danach. Am
Ja.
nächsten Tag ist er doch auch zu Roma gelaufen und hat ihr gesagt, dass sie eigentlich jetzt seine Nummer
Zwei.
eins ist oder
Ich
Nummer
glaube
zwei
zwei.
nach Jill. Ja, ich glaube, Jill bleibt immer noch seine Nummer eins. Ich weiß nicht, ob er das Roma auch genauso gesagt hat, aber auf jeden Fall hat er ihr nochmal gesagt, dass er an ihr auch Interesse hat. Und von daher, ja, mal sehen, in welche Richtung er sich jetzt orientiert. Vielleicht in alle.
Ich glaube aber, das ist so eine alte Pickup-Artist-Schule wahrscheinlich so. Immer zu sagen, du bist meine Nummer zwei, nicht meine Nummer eins, ne?
Ja,
Quasi, also immer noch
vielleicht.
Platz nach oben offen lassen auf der Rangliste, dass man immer weiß, okay, da gibt's noch jemanden, die ich ausschalten muss. Ich muss mich halt reinhängen. Das ist schon schlau auf einer, auf dieser Fuckboy-Ebene, aber eben auch nur auf der.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob er damit bei Roma so punkten konnte, aber okay, lassen wir Gigi mal machen.
Ja.
Wie sagte er so schön über sich selbst? Das Ding ist, ich bin das sexyste, hübscheste, aber die schlechte Nachricht ist, ich glaube, ich habe Durchfall.
Genau, den habe ich mir auch aufgeschrieben.
Ja.
Naja, aber dann gab es ja auch, wie gesagt, diese kleine Annäherung zwischen Gina und Sascha erstmal. Ne? Also an dem hatte sie ja Interesse, weil er irgendwie vom Aussehen so eigentlich ihr Typ ist. Aber sie hat sich dann auch Richtung Martini entwickelt. Ne? Also sie hat dann auch gesagt, das ist doch auch jemand, der vielleicht interessant sein könnte, weil sie sich eben so ähnlich sind, was ihre Gaming-Erfahrung angeht, aber auch irgendwie, sie mag, dass er einen Sinn für Mode hat und so weiter. Und das war dann gleich mal die Geschichte der zweiten Folge so ein bisschen, denn dann kam ja am Sandstrand eine Ex von Tizi, von Martini an, und zwar Layla, 26. Sie ist crazy, sagt er, als sie da am Sandstrand ankommt und es gab dann aber doch eine recht überraschende Erkenntnis da gegenüber Gigi auch, der natürlich sofort auch losgelegt hat und gefragt hat, so, wie war es denn bei euch? Also was war das genau für eine Beziehung? Wart ihr zusammen? Nee. Ja, dann hattet ihr eine Affäre. Nein, auch nicht direkt. Wie oft habt ihr euch denn geküsst? Ja, also
Auch nicht.
auch nicht.
Und
Moment.
daraufhin sagte Gigi, es ist so mentalische Liebe, so mit
Ja.
Kopf. Genau das war es offensichtlich auch. Leila sagte ja, sie haben sich wohl mal getroffen und dann auch mehrere Stunden geredet, aber laut Martini hat sie ihm ja ein eindeutiges Signal gesendet, dass sie nicht bereit ist, rumzumachen, denn sie trug einen doppelten Seemannsknoten an ihrer Kleidung.
Ja. Ja, und es wirft halt auch die Frage auf, die ja Martini auch stellt. Also, wie um alles in der Welt habt ihr diese Frau gefunden? Weil
Ja.
es kann ja nicht so sein, dass es irgendwo mal so paar Bilder von den beiden gab bei Instagram oder sowas. Es klang ja noch nicht mal so, als gäbe es irgendwie so eine gemeinsame Feiervergangenheit oder sowas, sondern es war eine einmalige Sache und wie habt ihr die recherchiert? Also.
Ja, sie hatten ein Date, das irgendwie bei einem von den beiden zu Hause geschah. Und was ist danach passiert? Hat die sich vielleicht von selber gemeldet?
Ja, aber wie?
Oder hat,
Aber dann muss es
ja,
ja wirklich Zufall sein, dass.
vielleicht muss tatsächlich jeder Kandidat eine Liste abgeben mit allen Personen, mit denen er jemals irgendein Date hatte. Und dann suchen sie per Zufall einen aus, der telegen ist.
Ja, sie ist ja eher eine ruhige, würde ich jetzt mal so sagen, auf den ersten Blick, obwohl sie als große crazy Person angekündigt wurde. Sie hatte dann auch ein Date mit Martini, weil es eben schon klar wurde, dass er durchaus noch Interesse hätte an ihr. Bei ihr ist es noch nicht so ganz klar, wie sie jetzt zu dem Ganzen steht. Wirkt so ein bisschen überrumpelt vor dem Ganzen, aber ja, es war dann ja doch recht touchy im ersten Date. Also es ging ja auch darum, um Bodypainting, ne? Da muss man sich ja traditionell dann auch immer anfassen, also ohne geht's schlecht. Aber ja, er hat schon ja klar gemacht, dass er vor allem ein Ziel hat an ihrem Körper und sie hat das ein bisschen verhaltener gemacht, aber ja, letztendlich ging es dann schon recht intensiv her. Aber wie gesagt, ich habe jetzt auch das Gefühl, dass bei beiden durchaus bei anderen auch was möglich wäre, aber sie ist seine Nummer eins. So habe ich es jetzt mal für mich verbucht.
Ich fand es besonders schön, als er ihr auf den Hintern geklatscht hat und dann erfreut ausrief: Das wackelt ja ewig. Wow, es ist sehr charmant, Martini. Und hat auch immer wieder betont, sie ist eine 10 von 10, sie ist eine 10 von 10. Und kam dann aber ja doch nach dem recht körpernahen Date ja wieder zurück und sagte, glaube ich, ja zu Gina auch, dass er sie aber auch weiterhin kennenlernen möchte. Das könnte noch Drama geben. Das könnte noch Drama geben.
Ja, macht gleich mal den Kardinalsfehler, glaube ich. Von Anfang an ist natürlich gut für die Staffel, weil es ja im Endeffekt das war, was zum Beispiel bei Tommy und Sandra auch so ein bisschen für Stress gesorgt hat. Und das war ja dann doch eine relativ interessante Geschichte in der vergangenen Staffel. Aber ja, der letzte große Streit der Folge kam dann wieder aus dem Jill und Sascha Lager, denn es war so, dass Jill zu Sascha gesagt hat, dass sie es asozial findet, dass Sascha die ganze Zeit eine Sonnenbrille auf hat. Und er hat sich furchtbar über dieses Wort asozial beschwert und hat gesagt, ich bin auf keinen Fall asozial und so. Das ist völlig unangebracht, dass du das Wort hier sagst. Und sie hat dann gleich wieder das Sendezeitargument gebracht und so, bla bla bla. Beide haben dann letztendlich geweint nach dieser Aktion. Und er muss man auch noch sagen, in der Situation, das habe ich gerade unterschlagen, natürlich, dass er so einen leichten Schlag quasi auf ihren Rücken auch nochmal gebracht hat, was bei ihr dann natürlich auch für die Eskalation gesorgt hat. Also ich würde jetzt noch nicht hier von körperlicher Gewalt sprechen bei dem Klatscher da, den er ihr gegeben hat, weil das war eher so ein, ja, gut gemacht hier so, aber es ist schwierig, was man jetzt genau dazu sagen soll. Man weiß halt, was die beiden damit vorhaben und man weiß auch, dass das Format es einigermaßen durchschaut und von daher wartet man eigentlich eher nur auf den Moment, wo es dann für beide eigentlich so ein bisschen sehr peinlich ausgeht dann am Ende.
Ja, also ich habe ja auch nicht ganz verstanden, ob das jetzt, also am Anfang dachte ich, okay, das wird jetzt gerade extrem künstlich aufgebauscht, dieser ganze Konflikt. Und dann war ich mir aber am Ende doch nicht mehr sicher, ob sich die beiden jetzt wirklich komplett in Rage geredet haben und weil ja auch am Ende beide echt geheult haben ohne Ende. Vielleicht ist es so eine Mischung aus beidem gewesen.
Wir werden da natürlich dranbleiben, genau wie an der kompletten Staffel. War jetzt ein Auftakt natürlich mit einer eingefädelten Geschichte, dementsprechend auch irgendwie doch aufregend, aber aus anderen Motiven vielleicht, als jetzt da in der Sendung wirklich präsentiert wurden. Ansonsten haben wir mit Teasy, glaube ich, einen ganz guten Kandidaten, der ein bisschen was verspricht. Gina ist sympathisch und natürlich Gigi als erfahrener Veteran des Formats wird natürlich auch noch für schöne Momente sorgen. Von daher ist mein Fazit jetzt erstmal positiv. Wie sieht's bei dir aus? Schaust du weiter schon?
Ja, ich schaue weiter. Es kommen ja auch noch ein paar bekannte Gesichter dazu. Das ist natürlich auch immer ganz interessant. Da bleibe ich auf jeden Fall dran. Alleine für Gigi lohnt es sich halt, ne?
Ja, Cedric kommt nämlich rein noch. Also da freue ich mich ganz besonders, weil er, glaube ich, mit Maria einzieht. Ne? Maria, wie heißt sie mit Nachnamen? Maria von Instagram und bei Big Brother dabei gewesen. Bell,
Bell, oder?
genau, ja.
Ja.
Das ist der Nachname.
Die verspricht auch immer sehr viel Zündstoff.
Naja, das war Ex on the Beach. Wir gehen gleich zu Rex on the Beach. Gehen aber davor nochmal zu einer sehr pikanten News, nämlich zu Beauty and the Nerd. Da gab es eine sehr, sehr kuriose Sache unter der Woche. Nämlich hat ProSieben die Staffel, die, glaube ich, nächste Woche kommen sollte, kurzfristig abgesagt bzw. verschoben. Und nicht nur um ein paar Wochen oder ein paar Tage verschoben, sondern einfach mal ins nächste Jahr verschoben. Und offiziell ist eben die Rechtfertigung oder die Erklärung, dass es aus produktionstechnischen Gründen passiert. Das war das Einzige, was dazu gesagt wurde. Und jetzt ist die Frage, also die haben ja schon wirklich, TV-Werbung lief davon und groß auch. Ne? Also überall war zu lesen Beauty and the Nerd. Es war schon zu lesen, wer da drin ist, nämlich Valentina zum Beispiel. Mhm. Auch noch so ein, zwei andere. Jules zum Beispiel auch, die wir ja auch schon kennen von Love Island und Are You the One. Es gab dort eben so viele ominöse Äußerungen drumherum auch, also von dem KandidatInnenfeld, da gab es eigentlich kaum jemanden, der dann nicht gesagt hat, wir verstehen überhaupt oder beziehungsweise wir dürfen euch nicht sagen, genau wie ProSieben es euch nicht sagen darf, was dahinter steckt, aber es ist irgendwie lächerlich. So war der Grundtenor, würde ich jetzt mal zusammenfassen, von den ganzen Insta-Stories, die wir geschaut haben. Und ja, was ist denn deine Theorie? Weil ich habe auch so ein, zwei, aber so ganz kristallisiert sich noch nicht so ein einheitliches Bild raus, oder?
Nee, also erstmal war ich natürlich sehr geschockt, weil ich habe mich sehr auf das Format gefreut. Daraufhin habe ich dann natürlich sofort allen möglichen KandidatInnen Follow-Anfragen bei Instagram geschickt, um sie zu stalken. Same. Und weil das ist natürlich schon krass, weil es sollte nächsten Donnerstag losgehen und dann wird es einfach aufs Jahr 2023 verschoben. Und wenn man dem allgemeinen Tenor der KandidatInnen glauben kann, dann lassen viele ja auch durchblicken, dass ProSieben ihnen wohl gesagt hat, dass es zur Debatte steht, ob es überhaupt gezeigt wird oder ob es vielleicht gleich in den Giftschrank zur zweiten Staffel von Promis unter Palmen gelegt wird. Es gibt da im Prinzip 2 bis 3,5 Theorien. Du musst es dir so vorstellen, ich habe jetzt hier so ein Whiteboard in meinem
mit so
Zimmer.
Roten Fäden.
Mit roten Fäden, den Namen der KandidatInnen und um die einzelnen Konflikte, die ich bei Instagram durch Follow-Listen und Stories probiert habe, rauszufinden. Was man halt an den Stories erkennen kann, ist, ein Kandidat oder eine Kandidatin ist das Problem. Was genau jetzt die Ausstrahlung verhindert, ist dabei allerdings nicht unbedingt klar. Also ob diese Person jetzt, wie es in der vorletzten Staffel war, Fake-Nerd war vielleicht. Was ich allerdings von den Stories her nicht unbedingt glaube, dass das der Fall war. Was aber der Fall zu sein scheint, ist, dass diese eine Person die Ausstrahlung auf jeden Fall verhindern möchte.
Genau, also bei mir, bei Twitter hat sich ja auch eine Userin gemeldet, die auch natürlich gemutmaßt hat, was da abging. Die hat gemutmaßt, dass es irgendwie zumindest ein drohendes Gerichtsverfahren gibt, also irgendwie rechtliche Schritte eventuell, die ein Kandidat gegen die Produktion eventuell erheben will. Also, dass diese Person die Ausstrahlung mit allen Mitteln irgendwie verhindern möchte. Und normalerweise fragt man sich ja, das kann ja eigentlich nicht sein, weil ihr unterschreibt ja einen Vertrag, der ziemlich genau regelt, dass ProSieben das ausstrahlen darf, was auch immer ihr in diesem Format macht. Also woran es dann konkret liegt, dass da erstmal überhaupt dieser Einspruch möglich ist oder so, dann muss ja irgendwas dran sein für meinen Begriff. Oder da muss irgendein Zweifel von ProSieben sein, dass irgendwas eben nicht entsprechend des Vertrags vom Format ausging. Also dass irgendwie die Produktion auch irgendeinen Fehler gemacht hat tatsächlich. Ja. Tatsächlich hatte das Format ja eben diesen Fake-Kandidaten, also das war auch das Erste, woran ich gedacht hätte, dass es ja vor 2, 3 Jahren mal eben auch so ein Skandälchen gab, das dann im Nachhinein rauskam, einer von den Nerds war im Prinzip ein Schauspieler, glaube ich, war das damals, ne?
Ja, ich glaube, das größere Problem war vor allem, dass sie ja unterschreiben müssen, dass sie als Single in das Format gehen und er war halt kein Single und ich glaube, das größte Problem war auch einfach noch, dass gerade er gewonnen hat, dadurch ist es halt überhaupt eben so ein Skandälchen geworden. Es kam natürlich auch gleich wieder super viele Kommentare von Leuten, die meinten, Böhmermann, des Grüßen. Aber es ist nicht immer Jan Böhmermann an einem schuld. Also das ist auch so ein Ding, was mich immer so super nervt, wenn Leute ihren ganzen Humor darum aufbauen und basieren, dass sie Jan Böhmermann gut finden und dass sie in allen Dingen eine Verschwörung von Jan Böhmermann sehen. Aber ich glaube, der hat in diesem Fall nichts damit zu tun.
Der steckt ja hinter der Bibi- und Julian-Trennung natürlich, aber
ja,
das ist,
genau,
der hat ja gar keine Zeit dafür.
Da ist er doch schon mit beschäftigt. Was soll er denn noch alles tun? Kann er nicht auch noch einen Fake-Nerd einschleusen? Ich finde es auch witzig, weil gerade Valentina ist ja jetzt jemand, der ja auch sehr viel Stoff für Spekulationen bietet in ihren Stories. Auf der einen Seite sagt sie ja auch, ja Leute, so krass ist die 4. Staffel gewesen. andere KandidatInnen haben auch schon gepostet, ja, unsere Staffel war die krasseste. Und dann postet Valentina aber auch ein Statement, in dem sie sagt, boah, die Staffel war so lame. Zu 90% habe nur ich Stimmung gemacht und niemand anderes. Ich habe natürlich gleich, ausgehend von Valentina, habe ich natürlich gleich geguckt, wem aus der Staffel folgt sie nicht. Weil ich dachte, die Person, die es ja irgendwie verhindert haben muss. Ich glaube übrigens auch nicht, dass es so Promis unter Palmen mäßig war, dass eine Person sich was unter der Gürtellinie geleistet hat und ProSieben nicht eingeschritten ist und das jetzt erst im Hinterrhein irgendwie glatt bügeln möchte. Ich denke tatsächlich, dass es eher so ist, wie du es beschrieben hast, dass da halt eine Person ist, die nicht zufrieden ist mit der Art und Weise, wie sie dargestellt wurde oder was sie gesagt hat und daher die Ausstrahlung stoppen möchte und da offenbar irgendeine Vertragslücke gefunden hat.
Also ich habe eine Schätzung und wirklich auch völlig ohne Hintergrundwissen oder so. Aber meine Schätzung ist, dass es um das Thema Nacktheit geht.
Nacktheit?
Also so klingt es irgendwie für mich. Wenn Valentina sagt irgendwie, es ist so lächerlich und es ist irgendwie klar, wenn man ins Fernsehen geht, dann muss man irgendwie damit rechnen oder sowas, dass irgendjemand nackt gezeigt wird oder irgendwie Ausschnitte von der Staffel gesehen hat, vielleicht auch vor Ort noch gesagt hat, so, das zeigt dir aber nicht diese Bilder. Und jetzt irgendwie rausgekommen ist, die zeigen doch diese nackten Bilder vielleicht. Und jetzt geht's darum, dass vielleicht im Vertrag irgendwie nicht drin stand, dass man irgendwie auch so nackt gezeigt werden muss oder kann, dass irgendwie gewisse Bereiche vielleicht auch nicht gefilmt werden oder sowas. So klingt es für mich. Aber wie gesagt, alles ohne Hintergrundwissen. Aber ich glaube, es geht mehr um sowas als, wie du schon sagst, so um irgendwie einen großen Ausraster oder sowas.
Was mich halt immer noch stutzig macht, sind halt so Sachen. Valentina spricht ja sehr oft von Lügen. Es werden Lügen erzählt. Eine der anderen Beauties, Branda, schrieb ja, ich hoffe, dass die Gerechtigkeit siegt und jeder seine gerechte Strafe bekommt. wo ich mir denke, okay, das würde denn für mich, weil die Theorie finde ich an sich schon mal gut, passt aber jetzt nicht so dazu. Ich meine, warum sollte jemand dafür dann bestraft werden und dann von Lügen gesprochen werden? Chris Breu äußerte sich und sagte, er hat von allem überhaupt nichts mitbekommen. Er wusste überhaupt nicht, dass da irgendwas Schlimmes passiert ist.
Die Sissi-Taktik.
Ja, genau. Und dann kommt das Instagram-Statement. Ich habe das alles nicht mitbekommen. Es tut mir leid, ich habe gar nichts damit zu tun. Ich stand vielleicht daneben, aber man kann ja nicht immer zuhören, ne?
Ja, ja.
Und ja, den hatte ich zuerst auf der Liste, muss ich sagen, weil es ja gerade vorher, es gab ja vor ein paar Wochen noch eben diese Geschichte mit seiner Ex, wo er einen Vertrag für einen Dreh von RTL nicht richtig gelesen hat. Das hatte dann, glaube ich, auch jemand auf Twitter einen Witz gemacht oder bei Instagram. Vielleicht hat Chris schon wieder einen Vertrag nicht richtig gelesen. Aber da schließe ich mittlerweile eigentlich auch aus. Und stimmt, anderer Punkt, Valentina hat bei ihm vor einer Woche noch kommentiert, folgt ihm jetzt aber nicht mehr bei Instagram. Wo ich auch dachte, das ist sehr verdächtig. Allerdings ist der jetzt heute mit Flo, einem von den Nerds, unterwegs, der
den habe ich auch gesehen.
Jetzt gerade so, genau, der jetzt so eine deutsche, wir kennen sie ja auch schon alle. Offensichtlich ist auch Flo der Nerd von Natascha gewesen. Kennt man ja auch von Love Island und Germany's Next Topmodel und irgendeiner plötzlich arm, plötzlich reich Show oder so. Die übrigens wird mit 99%iger Wahrscheinlichkeit die Person sein, mit der Valentina sich so krass gestritten hat. Die beiden folgen sich auch nicht und Natascha hat auf den Promo-Bildern über Valentinas Gesicht überall so ein kleinen Teufels-Emoji gemacht. Also das...
Okay, wir brauchen die Staffel gar nicht mehr, glaube ich. Also jetzt haben wir es eigentlich schon alles gehört.
Und sie und Florian haben halt, sie saßen halt so zusammen auf dem Sofa und meinten, wir dürfen ja nicht verraten, wer zu wem gehört. Und dann war aber ziemlich deutlich, dass die beiden wahrscheinlich zusammen gehört haben. Und während er und Chris, der sich als Zelda-Fan geoutet hat in seiner Story und gleich mal ein paar Pluspunkte bei mir gesammelt hat, haben er und Flo in der Story noch einen anderen von den Nerds getaggt. Dementsprechend glaube ich nicht, dass er es war und habe ihn jetzt wieder von meiner verdächtigen Liste geschrieben. Es tut mir sehr leid, Chris, ich habe dich falsch eingeschätzt. Es bleibt spannend, immer wenn ich denke, das könnte vielleicht die Person sein, weil der folgt irgendwie keiner, dann sehe ich doch wieder so einen Kommentar, wo irgendwie zwei Personen aus der Staffel sich gegenseitig versichern, dass das so ein toller Zusammenhalt unter allen ist und so viele tolle Freundschaften entstanden sind. Aber naja, Valentina hat ja auch noch kürzlich eine DM gepostet, die ihr eine Followerin geschickt hat, die sie nur mit Herzchen versehen hat, wo sie halt nichts widersprochen hat, was die Followerin geschrieben hat. Deswegen nehme ich mal dafür an, wenn sie gerade diese Nachricht postet, wird sie vielleicht einigermaßen den Nagel auf den Kopf treffen. Denn die Person sagt erstmal eine halbe Nachricht lang, Valentina, du bist die Allerbeste, bist voll real, bla bla. Und ich kann mir richtig gut vorstellen, wie irgendein Reality-Neuling versucht hat, die Produktion zu verarschen und jetzt musst du darunter leiden. Also Reality-Neuling. Mein erster Gedanke war ja, wenn jemand das schafft, ProSieben so zu verklagen, dass sie 10 Tage vor Ausstrahlungsbeginn den Start der Staffel stoppen, dann muss es irgendwie ein Medienprofi sein, der mit vernünftigen Anwälten daran geht. Aber mittlerweile scheint es für mich eher so zu sein, dass es tatsächlich eine Person ist, die bisher ein unbeschriebenes Blatt ist im Reality-Leben.
Es ist schon anscheinend ein krasser Fehler passiert. Also so viel kann man schon sagen, weil es ist ja nicht nur eine Sache von, wir haben uns jetzt auf die Staffel gefreut und wir wollten euch die gerne zeigen, sondern es ist einfach eine finanzielle Sache auch im Ende. Also das ist einfach ein massiv teures Format. Das ist komplett abgedreht gewesen. Da ist die Werbekampagne gelaufen. Die müssen jetzt ein Ersatzprogramm für den Donnerstagabend beste Sendezeit bekommen.
ProSieben hat komplett alle Nachrichten dazu gelöscht, die sie veröffentlicht haben. Die Kandidatenprofile, die Ankündigung zur Staffel ist alles weg und gelöscht. Das würde mich auch nicht wundern, wenn im nächsten Schritt die TeilnehmerInnen die Videos und Promo-Postings löschen müssen. Bei Instagram ist auch alles weg. Also da muss ja irgendwie massiv was schiefgelaufen sein, wenn man so kurz vor Ausstrahlung so gründlich alles aufräumen muss. Und die Kandidaten, natürlich sind die auch sauer, gerade die InfluencerInnen der Runde, für die ist das natürlich auch eine Eintrittskarte für andere Formate.
Ey, wir müssen über Jules sprechen, weil Jules, wir erinnern uns, hat ja bei Are You The One Reality Stars in Love mitgemacht, musste ausziehen, weil, ich glaube, Francesco hieß er, ausziehen musste nach, ich glaube, einem Tag oder so, weil, also es war ihr Match, ne? Und sie musste quasi mit ihm zusammen ausziehen, weil er irgendwie einen Trauerfall in der Familie hatte oder sowas ähnliches. Und dann musste sie raus, hat quasi sich nichts zu Schulden gehabt kommen lassen, musste ausziehen aus dem Format, ist jetzt bei Beauty and the Nerd dabei, was eventuell nicht ausgestrahlt wird. So, also die hat einfach mal 2 Jahre Reality-Fernsehen komplett weggeschmissen, so mit 2 Formaten, die einfach fast nicht für sie relevant waren.
Ich gönne ihr Dschungelcamp-Direkt-Ticket nächstes Jahr, echt. Also die Arme, tut mir so leid. Es hat mich auch, sie hatte ich natürlich auch erst auf der verdächtigen Liste, weil sie hat relativ lange nichts gepostet und dann hat sie doch irgendwie geschrieben, oh schade. Und dann haben auch gleich in den Kommentaren die ersten Leute vermutet, das ist bestimmt Jules, weil die sich gar nicht äußert, oder Jules und Chris, weil die sich nicht äußern. Und dann kam von ihr halt doch noch schnell, nee, verbreitet doch jetzt keine Lügen. Aber es tut mir halt echt leid. Ich meine, wenn man bedenkt, Emmy Russ hat in dem Format eigentlich ihre Karriere gestartet. Also ich meine, dieses ab ins Kloster? Nee, doch, da war sie, glaube ich, auch. Das ist ja nicht so durch die Decke gegangen, aber danach war das ja quasi der Startschuss für sie und darauf hoffen natürlich jetzt auch viele von den TeilnehmerInnen und also es ist halt für alle Beteiligten richtig mies. Das muss man halt so sagen. Und wenn Valentina sagt, Lügen und andere von gerechter Strafe sprechen, dann klingt es ja fast so, als würde eine Person irgendwas dramatisieren, was da vorgefallen ist, oder die Ausstrahlung eben stoppen wollen, indem sie Unwahrheiten verbreitet oder Produktionsmissstände, die es vielleicht gar nicht gab, ausruft. Ich meine, ProSieben ist ja nach den ganzen Germany's Next Topmodel-Vorwürfen und nach dem ganzen Promis unter Palmen-Skandal vielleicht auch einfach sehr vorsichtig geworden.
Übrigens, GNTM haben wir letzte Woche nur so angeteasert irgendwie so. Ich habe es auch nur so in die Timeline bei TikTok gespült bekommen. Ne? Diese Sache mit Liana habe ich jetzt gelernt, ne? War das ja, die sich da geäußert hat, die ja der Produktion vorwirft, dass bei der ersten Modenschau irgendwie den oder einzelnen KandidatInnen Vaseline unter die Schuhe, also auf die Schuhsohlen geschmiert wurde. Das hat mittlerweile auch eine größere Runde gemacht, glaube ich, ne? Diese Vorwürfe, die meinst du, glaube ich, auch, oder?
Ja, genau. Wobei man auch sagen muss, da sind gerade Ex-KandidatInnen, die sich dazu äußern, sind auch sehr gespalten. Also es gibt ein, zwei, die natürlich jetzt voll auf der Welle mitreiten, zum Beispiel Nathalie Volk, die man ja noch kennt.
Aus dem Otto-Katalog. Vor allem.
Genau, die mit ihrem bewegten Liebesleben, die jetzt eine Klage, glaube ich, auch tatsächlich von ProSieben bekommen hat, weil sie Vorwürfe geäußert hat. Maribel Todt, die aus der, ich weiß gar nicht mehr aus welchen Staffel, die halt auch jetzt Vorwürfe erhebt, weil das war ja das Model mit der tragischen Familiengeschichte, also wirklich tragisch, wo die ganze Familie bei einem Autounfall gestorben ist, die halt meinte, ProSieben wollte sie eben dazu drängen, immer und immer wieder diese Geschichte zu erzählen. Während andere eben sagen, so krass wie Liana das ausdrückt, war es gar nicht. Ich habe zum Beispiel aber auch gelesen, dass es wohl im Model, also auf Modenschauen wohl üblich ist, den Models die Beine mit Vaseline einzureiben, damit sie glänzen. Ja. Und eigentlich wischt man danach
die Schuhe, so vor allem.
Ja, die Schuhe sind sehr wichtig. Heidi Klum sagt doch immer, mach schöne Füße. Und das meint sie damit. Und normalerweise ist es aber so, dass einem die Schuhsohlen oder Fußsohlen vorher tatsächlich eigentlich nochmal abgewischt werden. Allerdings meinte dann die Person, die das gepostet hat, im Nachgang, okay, die Leute, die Produktionsmitarbeiter bei GNTM werden wohl so schlecht bezahlt, dass sie sich nicht wundern, wenn sie da irgendeinen Kameramann hingeschickt haben, dem gesagt haben, reib den mal die Beine mit Vaseline ein, damit sie glänzen. Und der halt, okay, und dann halt einfach mal alles abgerubbelt hat, was ja. er gesehen hat.
Also. Das ist die schönste Erklärung. Ach so, und nicht unter den Beinen. Ach so, die Beine selbst. Ach so. Also nicht die Schuhsohlen, sondern okay, verstehe. Sorry. Nochmal.
Einmal mit Profis. Aber ich glaube, letztendlich wird dieses Video und auch die Klagen, die folgen werden von anderen Kandidatinnen, wird wahrscheinlich nichts an der Show ändern.
Wir bleiben auf jeden Fall dran und werden uns eventuell bald hier mit dem großen True Crime Podcast in der Reality-Branche zurückmelden. Also sowohl was Beauty and the Nerd angeht, als auch GNTM. Ich bin da an was dran. Wir machen hier den großen Storytelling-Podcast und wir werden auf jeden Fall dranbleiben, weil das ist natürlich schon spannend, was da passiert und ich will Beauty and the Nerd sehen, so wie steht
es. Ja, ich auch. Ich steig bei ProSieben ein und klaue Promis unter Palmen Staffel 2 und Beauty and the Nerd. Und dann gibt's Live-Watching im Podcast.
Ja, genau. Und wahrscheinlich wird's damit enden, dass irgendwie ein Kandidat dann ständig mit so einem Kathi Hummels-Face rumrennt dann in der Staffel. Kann ich mir durchaus auch vorstellen.
das ist auch so, also wenn es ein Kandidat ist und eine Szene, warum schneidet man nicht diese eine Szene einfach raus? Warum? Ja. Aber naja, wir werden es vielleicht irgendwann mal erfahren. Vielleicht gibt es Leute mit mehr Detektiv-Skills als wir, die schon längst der Sache auf der Spur sind und einen großen Bild-Plus-Artikel vorbereiten oder sowas.
Ja, die melden sich bitte nicht.
Ja, die nicht. Die kriegen was, einen Bezahlartikel, den wir da nicht lesen können.
Genau, also meldet euch gerne, wenn ihr irgendwelche Insider-Informationen eventuell auch habt. Also gerne, wir haben gerade über Insider geschimpft, aber also über jede halbscharige Information sind wir sehr dankbar. Also selbst wenn es noch
TikTok.
So
informiert ist. Auf TikTok ist immer nur Quatsch.
Genau. Niemand von TikTok, bitte. Nur Twitter-Leute. Ja, jetzt gehen wir nochmal schnell über die News drüber. Die Ochsenknechts, das wollte ich nur ganz kurz sagen, weil mich Nathalie auch drauf aufmerksam gemacht hat, geht weiter in die zweite Staffel. Das hat Sky mittlerweile angekündigt. Die Staffel war, zu meiner Überraschung, auch relativ erfolgreich. Also es gab ein Interview bei DWDL mit dem Entertainment-Chef von Sky, der gesagt hat, das war über die vergangenen 18 Monate betrachtet unter den Top 10 aller Entertainment-Titel. Und ein Satz, den ich mir rausgeschrieben habe aus diesem Interview, der sehr, sehr schön ist, angesprochen quasi auf den Erfolg oder Misserfolg dieses Formats, hat er gesagt, alle Key Performance Indicators lagen weit über unseren Erwartungen. Im Bereich Talkability hatten wir einen enormen Buzz, hat er gesagt. Also es war wirklich ein Satz von ihm.
Ich verstehe kein Wort.
Ja.
aber lief gut, ne? Lief gut.
Lief gut anscheinend. Also so viel würde ich auch am Ende sagen. Genau. Also so viel zu Sky und zu Diese Ochsenknecht. Es geht weiter. Und damit auch zur Hochzeit von Cheyenne Ochsenknecht, die natürlich in der kommenden Staffel dann behandelt werden wird. Und da freue ich mich schon drauf, weil ich immer ein Fan bin von Hochzeiten im Reality-Fernsehen. Das ist immer sehr schön. Dann Britt Hagedorn kehrt zurück, war eine Schlagzeile, die man vielleicht noch ansprechen kann. Und zwar schon übermorgen, nicht in einer eigenen Talkshow, sondern als Moderatorin des Sat.1 Frühstücksfernsehens am Sonntag. Das ist ja eine Abkopplung, also das läuft ja mittlerweile nicht nur unter der Woche, sondern auch sonntags. Und da wird jetzt Britt Hagedorn eine der Moderatorinnen sein, die da nochmal vor die Kamera dürfen. Hat sie wohl schon auch vor 20 Jahren mal gemacht, dass sie da eingesprungen ist beim Sat.1 Frühstücksfernsehen. Kehrt also jetzt wieder zurück gewissermaßen an ihre alte Wirkungsstätte.
Ich hätte mich mehr über eine Talkshow gefreut, aber ist auch okay.
Hast du noch im Zettel der letzte Talkshow-Versuch im deutschen Fernsehen neben Marco Schreil?
Ich wollte gerade sagen, das war doch Marco Schreil.
Genau, aber davor gab es noch einen großartigeren Versuch und zwar Detlef, die Soest. Also Soest hieß es, glaube ich, einfach nur.
Ja, stimmt.
RTL 2, das war auch stark.
Das hat nicht so gut geklappt, ne?
Nee, nicht ganz so gut. Aber apropos Detlef, wir kommen darüber zu Detlef Stevis, denn der wird ab Juni, und da bin ich natürlich hellhörig geworden, endlich mal seine neue Detlef-Doku präsentieren, namens Detlef Goes Schlager, also nach Ab ins Beet, nach Ab in die Ruine, nach Detlef muss reisen, nach Detlef baut ein Haus, nach Detlef wird Rennfahrer und nach Detlef und Nicole 100 Tage Wir kommt Detlef Goes Schlager ab 19. Juni 19.10 Uhr sonntags und ich freue mich da sehr drauf, weil es meine beiden Leidenschaften verbindet, neben Hochzeitsdokus, Detlef-Dokus und Ballermann-Dokus, also es wird einfach großartig und es gibt ja auch schon den Song, der ist ja auch schon seit vergangenen Jahr draußen, Def Def Definitiv, wir sind hyper, hyper, hyper aktiv, sein Song, der große Defi-Song, der ist ja auch schon draußen und der wird quasi jetzt bei seiner Genese begleitet unter anderem auch von Gesangscoach Juliette Schoppmann, die ihn coachen wird, Star-Manager Markus Krampe, a.k.a. der Wendler-Manager,
ja.
und Produzent Mike Röttgens, der einen Song für ihn schreibt, also diesen Deffy-Song, der ihm den geschrieben hat. Also das wird großartig, glaube ich.
Ja, es wundert mich, das hat irgendwie tierisch lange gedauert, oder? Also ich habe, glaube ich, vor 2 Jahren die ersten Instagram-Stories von Juliette Schoppmann gesehen, wo sie Deffy Gesangscoaching gegeben hat. Aber es geht ja auch über einen längeren Zeitraum, ne? Und er muss ja auch erstmal singen lernen und ja, aber ich glaube, das wird ganz gut.
Ja, ich glaube, es lag auch ein bisschen an den Auftritten einfach. Die haben wahrscheinlich für die Doku einfach auch Auftritte mit Publikum wahrscheinlich gebraucht. Und das hat wahrscheinlich ein bisschen gedauert, bis das wieder auf Mallorca so möglich war und so. Er war ja auch im ZDF-Fernsehgarten mal. Und jetzt ist es soweit, dass man das anscheinend auch der Öffentlichkeit präsentieren darf. Mich macht es jetzt auch nicht so ganz zuversichtlich, dass es so ewig gedauert hat. Aber
boah, wie gut wäre das gewesen, hätten sie die Show Ab in den Fernsehgarten genannt, so als als Fortsetzung von Ab ins Beet. Das
ja, oder Detlef muss abreisen, vielleicht ja. auch. ja. Oder Detlef baut Scheiße nach Detlef baut ein Haus. Auch möglich, also es gibt viele Detlef-Titel, die einfach sehr schön sind. Naja. Jetzt noch eine, das passt so ein bisschen zu dem ganzen Kram, den wir hatten, zu Beauty and the Nerd und so weiter. Das ist alles so ein bisschen Meta-Diskussion übers Fernsehen. Nämlich, der NDR hat, ja, also das war ein DWDL-Artikel, der sehr interessant war, weil rauskam, dass Nordmedia, das ist ein großer Förderer von TV-Inhalten, die haben anscheinend dem Klimasland Fördermittel von 483.994 Euro und 77 Cent eingewilligt. Und es ist klar, dass dieses Geld benutzt werden sollte für eine Comedy-Show, die das Klimasland für den NDR produzieren sollte. Und eine Sendersprecherin hat jetzt zu DWDL gesagt, dass das Projekt ausgesetzt ist. Der NDR habe eine Absichtserklärung ausgestellt, aber der Vertrag wurde noch nicht geschlossen. Das heißt, das ist jetzt einfach komplett auf Eis, weil tatsächlich auch noch gar nichts vereinbart wurde, mit der Ausnahme von, ihr sollt das irgendwie irgendwann mal produzieren. Und jetzt ist das Bekannte, warum ich es auch erwähne, dass es ja ein Format ist, offensichtlich, um das ich ja schon seit Jahren bettle und das eigentlich meine Aufgabe sein sollte, das irgendwann nach Deutschland zu bringen, nämlich Taskmaster. Es klingt alles danach, denn das Format heißt Und bitte, was mich so ein bisschen daran erinnert, dass ja bei Taskmaster immer der Satz ist, der im Zentrum steht, Your time starts now, und das wäre sozusagen deutsch übersetzt Und bitte, könnte man sagen. Und es klingt einfach exakt wie Taskmaster, also eine Impro-Comedy-Show, bei der Publikum, Moderatorin, Aufnahmeleiter und Kandidaten nach Durchführung der gestellten Herausforderungen zusammenkommen, um die Lösungen der aufgezeichneten Aufgaben unter die Lupe zu nehmen, zu kommentieren, sich gemeinsam kaputt zu lachen und mit der Vergabe von Punkten zu bewerten. Also es ist Taskmaster für mich. Es ist nicht nur ein Rip-Off, es ist, glaube ich, wirklich das lizenzierte Format, was sie dann wahrscheinlich in Deutschland adoptieren wollten, das Klimasland. Und jetzt ist aber eben meiner Meinung nach zum Glück dieses Format auf Eis gelegt.
Aber dafür würde auch die große Geldsumme sprechen, die dort investiert wurde, weil wofür brauchst du so eine riesige Geldsumme, wenn es nicht um irgendeine Lizenz geht?
Ja, aber selbst dafür klingt es für mich unfassbar viel Geld. Also
Finn Kliman hat doch nie Geld, der braucht welches, und dann haben sie ihm das gegeben.
Das ist halt wirklich das, was am Ende irgendwie so ein bisschen shady ist. Also warum hat das Klimasland für diese einfache, also für mich ist es ja wirklich erstmal eine billig zu produzierende Show. Die haben sich dann damit noch gerechtfertigt, dass ja irgendwie der Nordfaktor so hoch sein soll, weil es ja dann in Niedersachsen produziert wird und deswegen der NDR natürlich super daran interessiert ist und so. Aber ganz ehrlich, das macht es für mich jetzt auch irgendwie noch nicht ganz sinnvoll.
Nee, es ist irgendwie keine vernünftige Begründung. Also ich muss sagen, ich bin letztendlich eigentlich ganz froh, dass so ein gutes Format nicht vom Finn Kliman moderiert wird.
Eben.
Aber also insofern alles gut gelaufen.
Jetzt habe ich nämlich noch die Chance, das nach Deutschland zu bringen. Nathalie hat auch schon gesagt, dass ich quasi die Kliman-News geleakt habe, nur um diese Ausstrahlung von der deutschen Version von Taskmaster von Finn Kliman zu verhindern.
Ja, ich weiß auch nicht, ob es denen dabei so sehr ums Format ging, als um Finn Kliman und das Klimansland. Also genau. wenn deren Intention nicht war, wir bringen dieses Format nach Deutschland, weil wir an das Format glauben und das gut finden, sondern es eher war, wir haben hier diesen Finn Kliman und seinen riesigen Hof und der ist gerade super beliebt und da wollen wir irgendwas Geiles draus machen. Und ich befürchte, das war eher der Gedanke, den sie hatten.
Ich biete dem NDR an, hiermit offiziell, ich mach's für immer 10 Euro weniger als Finn Kliman. Also tatsächlich.
Ich zahle auch was zu den Lizenzgebühren dazu. Ja,
ich würde auch tatsächlich ein bisschen was zusteuern.
25 Euro wären okay.
Wir machen hier so ein Fernsehen für alle Fonds auf.
Hier, Dings, wie heißt das?
Crowdfunding.
Genau, Crowdfunding, ja, genau, ja, ja. Machen Crowdfunding. Wir kaufen die Lizenz für Taskmaster.
Ja, und dann machen wir es nicht mehr im NDR, sondern machen wir es hier im Podcast.
Ja.
Naja, okay. Wir gehen zu Ein Planet vor unserer Zeit bei Apple TV Plus. Und ich durfte das für die Süddeutsche rezensieren, deswegen habe ich es auch dann Jana vorgeschlagen, ob wir darüber sprechen wollen, weil ich einfach schon alles davon gesehen habe. Es ist auch heute die letzte Folge gelaufen, das war eben jetzt unter der Woche so, dass täglich bei Apple TV Plus eine von 5 Folgen jeweils veröffentlicht wurden. Und diese Folgen drehen sich um Dinosaurier, die aber jetzt wirklich zum Leben erweckt werden, mithilfe von einer State-of-the-Art-Technik, also wirklich mit den MacherInnen von Dschungelbuch und König der Löwen, also die AnimationstechnikerInnen, die das damals umgesetzt haben, also wirklich fotorealistisch annähernd umgesetzt haben, die haben sich jetzt quasi 3,5 Jahre, glaube ich, an Dinos gesetzt und haben versucht, insgesamt 95 Dinosaurier zum Leben zu erwecken und erstmals teilweise sogar dann zu animieren. Und das alles wird in ein Korsett von 5 Folgen gepackt, die sich alle jeweils um einen Lebensraum in der späten Kreidezeit drehen. Also zum Beispiel in der ersten Folge geht es um die Küsten, dann gibt es eine Folge, da geht es um Frischwasser, dann gibt es eine Folge, da geht es um Wälder und so weiter. Also die kümmern sich immer um ein Biotop. Dinos sind wieder da, ist sozusagen die Überschrift, aber tatsächlich nicht so, wie man es bisher gesehen hat, wenn man jetzt so Filme wie Jurassic Park zum Beispiel eben liebt, also wo Dinos ja vor allem die Bösewichte sind, also die Monster dann in diesen Filmen, sondern sie werden hier erzählt, wirklich ihre Geschichte wird erzählt von niemandem Geringeres als Sir David Attenborough, der ja der Dinosaurier unter den Tierfilmern ist, also der mittlerweile 96 ist und normalerweise ja Tierfilme macht und jetzt eben hier eine Dinosaurier-Doku im Tierfilm-Style macht, so würde ich es erstmal sagen. Du hast ja auch mir schon gesagt, du stehst auch auf Dinos. Ich bin großer Dino-Fan. Mhm. Deswegen, mir hat es mega gut gefallen. Wie hat es dir gefallen?
Also mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich habe jetzt die ersten 2 Folgen gesehen, werde den Rest mir auf jeden Fall auch noch anschauen, weil es ist halt echt wahnsinnig gut gemacht. Also es ist optisch schön, es wird gut erzählt und ich finde, es ist auch überraschend emotional für eine quasi Tier-Doku.
In Tierdokus versuchen sie es ja, ne, immer so emotional zu machen. Und es ist natürlich ein grundsätzlicher Unterschied zwischen der Arbeit an einer Tierdoku und der Arbeit an dieser Doku, weil du natürlich dir die Bilder, die du dann in diese Doku reinnimmst, dir selber bauen kannst jetzt erstmals. Und sonst musst du dir die ja mühsam zusammensuchen in der echten Natur. Und hier gehst du auch in die echte Natur. Also die Drehorte sind ja alle echt. Und dann sind sozusagen die Dinos dann halt grafisch reingearbeitet worden. Aber es ist halt trotzdem so, dass sie nicht den Fehler machen, zu sehr sich Geschichten aus den Fingern zu saugen, sondern halt wirklich, das haben sie auch, ich habe mir ein Interview durchgelesen, in dem einer der Macher sagt, dass sie zum Beispiel bei den Kameraperspektiven jetzt nur Kameraperspektiven nehmen, die sie auch halt wirklich drehen würden in der Natur, also damit es eben so aussieht, als würden die Dinos tatsächlich an diesen Kameras vorbeigehen und so weiter. Es gibt sogar ein paar Szenen, wo so ein kleiner Flugsaurier, glaube ich mal, zum Beispiel so eine Kamera attackiert und sowas auch mal. Also als würde es wirklich so sein, dass diese Kameras wirklich in der Natur stehen und mit den Tieren auch irgendwo interagieren.
Ich fand, es war halt auch, wenn man jetzt im Hinterkopf hat, dass es ja die gleiche Machart dahinter steckt wie bei König der Löwen. Der hat emotional halt für mich gar nicht funktioniert. Aber das jetzt funktioniert halt sehr gut. Und das Krasse ist halt einfach, dass man nach einer Weile halt abschaltet und halt auch komplett vergisst, dass man da eben keine Tier-Doku guckt, sondern dass es eben alles animiert ist. Und das ist dann schon manchmal ein seltsames Gefühl, wenn man sich das dann wieder bewusst macht, dass man da nicht gerade einem echten Pteranodon beim Fliegen zuschaut.
Sehr gut, dass du die Namen dir auch gemerkt hast. Es ist ja auf Englisch dann auch mal schwieriger teilweise, weil ich habe es mir komplett auf Englisch eben wegen Attenborough, also das würde ich auch allen empfehlen, die englische Version zu schauen, weil natürlich man seine Stimme dann irgendwie auch dazu braucht. Also wenn man das schon bekommt, ne, ihn als Kommentator des Ganzen, dann sollte man das auch nutzen. Es ist auch genau, also wenn man diese Attenborough-Dokus eben kennt, genau so erzählt, also wirklich mit auch mit diesem Witz und mit ähnlichen Geschichten und teilweise auch Überraschungen, ne? Ich erinnere mich zum Beispiel in der Folge, glaube ich, in der allerersten, wo es dieses riesige Viech da unter Wasser gibt, ne, mit diesem riesigen Maul.
Ja, genau. Das ist mir auch sehr gut in Erinnerung geblieben.
Genau, da wird so mega bedrohlich von der Musik her. Die Musik macht er übrigens auch Hans Zimmer zum Beispiel, also auch hier mega krass besetzt. Und dann geht dieses riesige Maul von diesem Vieh auf, dann schwimmt auch so ein Fisch rein und man denkt erst, okay, der wird ihn das gleich fressen, so ein typisches Bild halt. Aber dann wird die Musik auf einmal so verspielt und es schlägt so um in so eine verspielte Stimmung, weil halt klar wird, auch in der Erzählung auf einmal, diese ganzen Fische, die putzen quasi ihn nur, also diesen riesen Fisch am Ende, oder diesen riesen, ist ja kein Fisch, sondern eine Echse auch, eine Unterwasserechse. Auch die ganz erste Szene zum Beispiel, ne? Der T-Rex wird zum ersten Mal hier als Schwimmer gezeigt, zum Beispiel. Es gibt auch eine Szene, die auch so verdeutlicht, dass natürlich alles, was wir da sehen, so auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. Und die haben eben in den vergangenen Jahren herausgefunden, dass T-Rex, also der Tyrannosaurus, dass der eben eine extrem sensible Schnauze gehabt haben soll. Und deswegen wird eben stark vermutet, dass zum Beispiel deren Kommunikation oder wie sie sich halt angenähert haben, stark auch über die Schnauze funktioniert hat. Also dass sie sich halt beim Kennenlernen oder beim Flirten so gesehen erstmal so abgeschnuppert haben. Und da sieht man das eben, wenn man das so schön animiert sieht, auch ganz klar, dass es eben durchaus so gewesen sein kann, weil es ergibt irgendwo Sinn, ne? Also die Wissenschaft erweckt hier genauso wie die Dinos halt auch zum Leben, die halt wirklich mittlerweile extrem ausgefeilt ist, ne? Also da beschäftigen sich ja eben nicht nur PaläontologInnen damit, sondern eben auch Biologinnen oder Verhaltensforscher, die halt die Welt nicht mehr so als irgendwie andere Welt interpretieren, sondern halt auch als unsere Welt mit irgendwie den gleichen Mechanismen, die jetzt auch unsere Tierwelt hat, bloß eben auf Riesenechsen bezogen. Und das ist halt dann auch immer sehr schön zu sehen. Hast du bisher eine Lieblingsfolge? Du warst jetzt, glaube ich, die Wüstenfolge ist die zweite, ne? Die Wüstenfolge.
Ja. Ich glaube, eine ganze, also eine Lieblingsfolge an sich ist schwierig. So, es sind ja oft so einzelne Sequenzen. Also man hat ja oft so, dass man einer Dinosaurierart so 10 Minuten lang folgt. Und was mir da gut in Erinnerung geblieben ist, sind einmal die Riesenechse, die von den kleinen Fischen da entschuppt wird. Das ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben. Und ich mochte auch das Ende von der ersten Folge. Das hatte so ein bisschen was von so einem Boss-Endkampf, wo diese Truppe Saurier unter Wasser verfolgt wurde von diesem einen größeren Saurier, der so ein Auge geworfen hatte auf diese Mutter mit dem Baby-Dino, die ein bisschen langsamer geschwommen ist und der die dann versucht hatte zu attackieren und dann haben aber alle anderen mitgeholfen und den vertrieben und das fand ich sehr schön und das ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben und dann noch die Sequenz mit dem hatte ich mir noch aufgeschrieben, einer meiner neuen Lieblingsdinos jetzt, der Mononykus. Ich habe ihn danach noch gegoogelt. Leider sieht er auf allen Bildern, die ich gegoogelt habe, aus wie ein Truthahn, also nicht ganz so beeindruckend wie in der Serie, aber der diese eine große Klaue hat und
Ich habe es mir auch immer gedacht, weil ich habe mir auch ein paar dann eben nochmal bei Google angeschaut und da gibt es ja dann auch immer diese Seiten, die dann eben auch schon mal gemalt haben oder sowas. Aber es ist halt wirklich so, dass es einfach die Primärquelle mittlerweile ist, diese Doku. Also zum ersten Mal siehst du da gewisse Dinosaurier, wie die tatsächlich nach derzeitigem Forschungsstand ausgesehen haben. Und alles, was man im Internet dazu findet, das kommt dem gar nicht nahe, weil die gar nicht so detailliert dargestellt sind wie eben in der Doku. Also du müsstest dir eigentlich immer nochmal die Doku anschauen, wenn du dir wirklich ein Bild machen willst, wie die tatsächlich ausgesehen haben. Und das Internet ist
Ja,
da
das stimmt.
tatsächlich einfach einen Schritt hinterher, hinter der Doku, muss man sagen. Und ich will noch eine Szene aus der zweiten Folge, die du jetzt auch schon hattest, ist diese Wüstenszene mit diesen ganzen extremen Gigantosaurus, wie die heißen, ne? Diese ganz langen Hälse, ne? Da in der Wüste, die da alle wie so eine Arena da stehen und dann diesen Kampf da vollführen. Das ist natürlich auch mega krass gewesen. Es gibt, wenn man Triceratops-Fan ist, in der Folge 4 eine richtig geile Szene. Das ist die Folge, die fast ausschließlich im Schnee spielt. Und das ist ja auch was, was man so noch nie gesehen hat, dass Dinos im Schnee gelebt haben, ist aber so, die haben im Schnee gelebt und da gibt es eben eine Triceratops-Herde, die sich da verteidigt gegen so den analogen Tyrannosaurus quasi aus dem Schnee. Also da gibt es auch nochmal einen anderen Namen, wie der heißt. Was auch toll ist, ist, dass die Velociraptoren komplett anders aussehen als in anderen Darstellungen. Also die waren ja in Jurassic Park komplett geschuppt so, aber mittlerweile ist klar, die waren eigentlich eben ähnlich wie dieser Truthahn, so mehr oder weniger sehr, also komplett gefedert. Und da gab es eine richtig geile Verfolgungsjagd so am Abgrund sozusagen an so einem großen Wasserfall in Folge 3, glaube ich. Das ist auch beeindruckend, weil halt klar wird, warum die überhaupt diese Federn hatten und diese Flügel, weil die halt dadurch so extrem agil waren und dann an diesen Felsabhängen noch so krass balancieren konnten und so. Also Das ist auch sehr schön.
Für Dino-Fans kommt man da auf seine Kosten. Und ich habe extra noch mal in meinem alten Dino-Lexikon nachgeschaut. Da sahen die tatsächlich alle noch ein bisschen anders aus.
Also es ist ja auch klar, dass das eben damals noch nicht so erforscht war, wie die aussehen. Weil du findest erstmal die Knochen und dadurch kannst du nicht sagen, wie die ausgesehen haben. Das ist ja mega schwierig. Es gibt einem so ein bisschen Hoffnung, was denn jetzt in 40 Jahren oder 50 Jahren dann irgendwie bekannt ist über diese Zeit. Also wenn in dieser kurzen Zeit, also ich glaube, die bahnbrechende Doku war ja 1999, diese andere BBC-Doku, die quasi der Vorgänger war und auch zum ersten Mal einige Dinos wirklich zum Leben erweckt hat. Und seitdem hat sich so viel getan. Und was ist denn jetzt in 20 Jahren oder in 30 oder 40 Jahren? Also das wird schon krass zu beobachten sein. Und das ist ja 66 Millionen Jahre her, muss man sich immer wieder vorstellen. Also völlig irrsinnig, wie man das eh noch so krass ermitteln kann, was und wie das alles passiert ist damals. Sehr beeindruckend. Ein Planet vor unserer Zeit oder Prehistoric Planet auf Englisch. So. Dann spielen wir zum Abschluss noch ein Spiel. Das heißt, wieso, weshalb, Werbung. Und wir haben es nur einmal gespielt. Das ist das große neue Werbungsquiz. Und du darfst jetzt gleich in 3 Runden antreten. Als ich es zuletzt mit Anni gespielt habe, waren es noch 4 Runden. Ich habe ein bisschen gekürzt und verbessert. Aber im Grunde ist es noch das gleiche Spiel. Du bekommst in der ersten Runde es zu tun mit einem Ausschnitt eines Werbespots und da geht es nur um einen Klang. Also es war ja auch in der ersten Ausgabe so, dass es nur um so eine kurze Musikstrecke ging, denn Werbungen haben es ja an sich, dass sie düm, düm, düm zum Beispiel, ne? Also so einen Erkennungssound haben und sowas hat eben die Werbung auch und ich bin gespannt, ob du den hier erkennst. Ich bin sicher, du kennst ihn und hast ihn schon mal gehört, aber die Frage ist, ob du ihn zuordnen kannst. Kannst ihn mal abspielen, Nummer 1.
Das ist Landliebe.
Das ist Landliebe. Das ist super schnell. Wow. okay, du bist dir sicher?
Moment, ich höre es nochmal. Jetzt verunsicherst du mich.
Nein, ich will dich nicht verunsichern.
Nein, doch, das kann ich doch noch weiter singen. Liebe ist, wenn es Landliebe ist. So ist doch der Slogan, oder?
Ich habe mir einige angeschaut. Es gibt tatsächlich verschiedene, aber du bist goldrichtig. Es ist tatsächlich Landliebe, natürlich. Sehr gut. Yay. Also wenn das so weitergeht, dann ist das auf jeden Fall ein neuer Rekord hier in dieser noch jungen Geschichte des Spiels.
Ich wollte gerade sagen, es ist so erst das zweite Mal.
Genau. es geht weiter mit einem Werbeslogan, den ich für dich habe. Und du musst mir sagen, zu welchem Produkt dieser Slogan gehört. Und zwar heißt er, die fruchtige Erfrischung.
Die fruchtige Erfrischung. Ist das fruchtiger?
Fruchtiger ist es nicht.
Na, verdammt.
Das ist
nicht. Na gut, ist ja auch ein anderer Spruch, ne? Die fruchtige Erfrischung.
Ja, also es könnten natürlich viele Sachen sein. Man muss es vermutlich wissen, weil es ist viel fruchtig und es ist auch viel erfrischend. Aber Capri-Sonne ist es auch nicht. Du bist aber schon sehr viel näher dran. Es ist tatsächlich ein Getränk.
Ja, das ist, ja, das ist fruchtige Erfrischung. Was ist denn fruchtig?
Also ich habe auch nachgeschaut, dass diese Slogans sich natürlich auch mit der Zeit ändern. Also ich habe jetzt den aus 2012 rausgesucht, weil ich mir eher sicher war, dass du den vielleicht noch aus der Zeit kennst. Es ist trotzdem so, dass man selten Slogans findet, die immer gleich sind. Nur vielleicht für alle so. Aber naja, ich verrate es dir mal. Die fruchtige Erfrischung gehört zu Punica. Punica ist die fruchtige Erfrischung.
Gibt das Punica eigentlich noch?
Ich glaube schon. Ich glaube schon. Also
ich erinnere mich daran, also ich weiß, dass es früher super beliebt war, Punica Cool Cassis in diesen Glasflaschen. Das war das It-Getränk damals. Aber danach habe ich es irgendwie nie wieder gesehen. Aber ich glaube, sie machen jetzt keine Glasflaschen mehr.
Punica hat meiner Meinung nach es ist meine Lieblingswerbung fast, oder die schlauste Werbung, die ich fast kenne aller Zeiten, ist, erinnere ich mich heute noch dran, und zwar hat dann so ein Sportler, hat dann eben so Punica getrunken und dann hat er gesagt quasi, Puh, quasi für das Abwischen des Schweißes, also Puh. Und dann hat er so getrunken, nick, 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 so hat er getrunken. Und dann am Ende, ah. Und so haben die sich Punica erklärt. Und ich habe mir immer gedacht, kommt der Name des Produkts daher oder haben sie sich das danach noch zusammengereimt? Also es ist eigentlich so gut, dass man den ganzen Produktnamen eigentlich daher schließen kann. Aber eigentlich kann ich es mir kaum vorstellen, weil der Spot dann erst so viel später nach der Gründung des Produkts kam und so. Also immer noch
ein großes... Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie ernsthaft gedacht haben, wir vermarkten Punica als Sportlergetränk.
Ja, gut, aber die Milchschnitt ist ja auch die Sportlermahlzeit und so weiter. Also von daher, wir gehen in die letzte Runde. Es gibt ein Geräusch für dich, was du gleich hörst. Also ein Geräusch aus einem Werbespot, das meiner Meinung nach auch relativ ikonisch ist. Bin gespannt, ob du das noch kennst und ob du es dann zuordnen kannst. Ich glaube, wenn du es kennst, dann kannst du es auch zuordnen. Aber okay. Spiel's mal ab.
War das Call of Duty? Das sagt mir tatsächlich nichts. Ich tippe einfach mal ins Blaue und sage Mediamarkt.
Mediamarkt ist leider falsch. Wir sind im Schade. Bereich der Lebensmittel. Und ja, also.
Wer vermarktet so ein Lebensmittel?
Ja, also wenn du den Namen des Lebensmittels hörst, dann ergibt es tatsächlich Sinn, weil alle Werbespots, glaube ich, in die Richtung gingen mit diesem Schrei oder mit diesem Gröhlen. Es ging nämlich um ein Löwengrölen. Und es gehört zu den Lion Cereals tatsächlich.
Ja, jetzt wo du Löwe gesagt, ich meine, okay, was soll, gibt's auch sonst mit Löwe zu essen, ja. Außer Lion Cereals oder Lion Schokoriegel? Ja, aber hat mir jetzt tatsächlich, also ich habe auch kein Bild von der Werbung vor Augen tatsächlich.
Das war so eine Art Klassenarbeit, glaube ich, wo dann eben einer sich diesen Riegel oder diese Cereals irgendwie aufmacht oder so oder irgendeine Bürosituation und der wollte es halt so leise machen, aber dann, wenn du halt die Packung aufmachst, dann geht dieser Löwe halt los und so.
Quasi das gleiche Prinzip wie die immunde Müllermilch.
Genau, so in der Art. Ja, okay. Glaube ich auch.
Die hätte ich erkannt.
Ja, schade. Ich habe natürlich auch so ein bisschen ältere Spots genommen, aber naja, die Landliebe hast du erkannt. Für mich, also ich finde es die schwierigste Runde, glaube ich, dieses Geräusch zu erkennen, weil man hat es dann vielleicht irgendwie verankert, aber ich würde es zum Beispiel nicht, also ich glaube, ich hätte es nicht zu Landliebe. Ich hätte es irgendwie zu einem Joghurt, also zu irgendwie Zott Monte oder sowas wahrscheinlich zugeordnet. Nee,
also Werbe-Jingles kann ich mir immer ganz gut merken. Die habe ich auch noch Jahre später im Ohr. Bei dem Rest wird es dann ein bisschen schwieriger.
Naja, aber ein Punkt ist, glaube ich, mehr als Anil. Nee, der hat auch einen Punkt, glaube ich, gehört. Also du ziehst gleich, hattest aber auch eine Runde weniger. Du hättest vielleicht gewonnen, vermutlich gewonnen. Naja, das ist auf jeden Fall wieso, weshalb Werbung gewesen.
Ich finde, es ist ein sehr gutes Spiel.
Jetzt darfst du noch den Leuten sagen, wie du bei Twitter oder bei sonstigen Social Networks heißt, wo man dir sämtliche Beauty and the Nerd-Theorien zuspielen kann.
Genau, schickt mir bitte alle eure Theorien und Netzfunde an Petit Krack auf Instagram oder auf Twitter.
Dem Podcast kann man wie immer folgen unter @fernsehenfa. Ihr solltet dem Podcast aber vor allem 5 Sterne geben bei Apple Podcast und Spotify. Das heißt aber jetzt noch nicht, dass diese Folge zu Ende ist. Ich sage jetzt zwar gleich Tschüss zu Jana, aber jetzt geht's erstmal weiter mit dem großen Better Call Saul Mid-Season Besprechungstalk mit Jule. Deswegen unbedingt dranbleiben, wenn ihr das noch verfolgen wollt. Wir werden da allerdings spoilern zu Better Call Saul, von daher Vorsicht. Jetzt wurdet ihr quasi gewarnt, davor sage ich aber noch Tschüss zu Jana.
Tschüss, es war wie immer sehr schön.
Das fand ich auch, bis immer wieder gerne gesehen. Und wir geben jetzt zu mir und zu Jule und zu Jimmy McGill und Kim Wexler im großen Better Call Saul mit Season Finale. Viel Spaß. Ich sitze jetzt hier, wie gerade schon gesagt, mit der lieben Jule. Sie hat sich erbarmt, wieder mit mir über Better Call Saul zu sprechen. Hallo.
Hallo.
Ja, gut, dass du wieder zurück bist und jetzt nach dem Mid-Season-Finale nochmal vorbeischneist, damit wir kurz über Better Call Saul, die aktuellsten Entwicklungen, sprechen können. Du wirst ja bestimmt auch dann dabei sein, wenn es dann in 7 Wochen weitergeht, nach der Pause. Vermutlich hat dann Natalie auch aufgeholt, wie es aktuell aussieht. Die ist aktuell kurz vorm Ende von Breaking Bad. Und bei Better Call Saul sind wir auch kurz davor. Aber jetzt zu Better Call Saul Mid-Season-Finale. Wie gesagt, es war einfach nicht geplant als Mid-Season-Finale. Trotzdem aber endete es ja auf einem riesigen Cliffhanger, Jule. Wie hat der dich zurückgelassen? Also was war dein erstes Gefühl, als die Folge zu Ende war?
Also ich kann ja mal so erzählen, dass ich das während der Vorlesung geguckt habe.
Weil, was?
Ja. Ja, das ist nicht so wichtig bei mir. Auf jeden Fall habe ich das geschaut, weil ich es nicht erwarten konnte.
Aber zu Hause eine Vorlesung oder im Vorlesungssaal?
Nee, im Vorlesungssaal tatsächlich.
Oh nein. Ja, das heißt, genau. Du hast es ja auch noch einen mega kleinen Bildschirm geschaut, oder?
Ja. Oh, naja, egal. Auf jeden Fall, so ein bisschen länger. Und auf jeden Fall habe ich das geschaut, weil ich es nicht erwarten konnte. Und dann habe ich das so geschaut und an sich war ja die Folge an sich so relativ normal. Hatte ja auch diesen Comedy-Anteil ja auch dann mit dem Coup gegen Howard. Und dann am Ende habe ich mich die ganze Zeit gefragt so, ja, da muss doch noch was kommen, weil es ist ja Mid-Season-Finale und da muss doch so ein Knall irgendwie kommen. Und dann kam er und ich war so geschockt. Also ich glaube, das war für mich so einer der schockierendsten Tode überhaupt. die ich jemals so im TV gesehen habe. Und ich habe mich so erschrocken. Und die Kommilitonin neben mir, die hat sich auch voll erschrocken, weil ich mich so voll erschrocken habe. Aber ja, das ist so meine Story dazu.
Ja, das ist eine bessere Story als ich, der einfach nur morgens um 9 aufgestanden ist und das irgendwie im Bett geschaut hat. Auf dem großen Fernseher zum Glück, also von daher.
Aber es ist eine ganz gute Atmosphäre generell im Vorlesungssaal, weil es ist ja immer so dunkel und deswegen ist es eigentlich schon so ein bisschen Kinoatmosphäre.
Aber natürlich spielst du oder meinst du den Cliffhanger, dass natürlich am Ende Howard Hamlin gestorben ist. Und nicht wie auch von mir oder so ein bisschen auch angedeutet worden ist ja in der vergangenen Folge, dass es so eine Überdosis sein könnte von dieser Tierarztdroge, die Jimmy und Kim da besorgt haben, sondern ja, es war ein Mord von Lalo, der auf einmal aufgetaucht ist im Apartment von Jimmy und Kim und ja, Howard getötet hat. Und das war, ich habe zwar ein bisschen es kommen sehen, dass Howard stirbt in dieser Folge, also darauf war ich schon vorbereitet, aber wie es inszeniert würde und wie es dann auch vonstatten ging, also dass Lalo derjenige ist, der Howard umbringt. Also in der ersten Szene, die ja jemals miteinander teilen, das habe ich so auch nicht kommen sehen. Ja, was bedeutet das jetzt? Also das ist ja schon ein großer Einschnitt. Wir hatten schon bedeutsame Tode im Breaking Bad-Universum. Wir haben Jane gehabt, die gestorben ist. Wir hatten natürlich Gus Fring, der auf einmal weg war, am Ende von Staffel 4 von Breaking Bad. Wir hatten auch schon Chuck, der bei Better Call Saul gestorben ist. Wo ordnet sich dieser Tod jetzt für dich ein? Und was glaubst du, könnte der bedeuten für das ultimative Ende jetzt dann in 6, 7 Wochen?
Ich kann das irgendwie so gar nicht sagen, weil ich auch generell überhaupt keine Ahnung habe, wie das Ganze noch weitergehen soll, weil der Tod mich so extrem geschockt hat. Also ich finde auf jeden Fall, dass es einen sehr großen Einfluss auf Jimmy und Kim haben wird, weil sie ja mit ihren ganzen Sachen, die sie gemacht haben, immer relativ gut durchgekommen sind, ohne weiteren Konsequenzen. Und jetzt merken sie eben, also das war glaube ich auch in der Folge davor, ich weiß nicht, da war ja so ein Gespräch mit Kim und Cliff, wo Kim ja nochmal realisiert bekommen hat, dass sie ja Howard sehr, sehr viel zu verdanken hat. Und dann hat sie ja schon gemerkt, so ja, die machen die jetzt gerade komplett unnötig ein bisschen fertig. Und dann am Ende, ja, stirbt er praktisch, eine Person, die komplett nichts mit dem Kartell zu tun hatte, der einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort war. Und ja, ich glaube, dass sie das auf jeden Fall sehr charakterlich brechen wird und die, glaube ich, auf jeden Fall andere Menschen nach diesem Vorfall sein werden.
Ja, das ist ja halt die Frage, ne? Wie es jetzt für die beiden weitergeht, weil dieser letzte Monolog von Howard, der auch unfassbar geactet war von Patrick Fabian, muss man sagen, also das absolute Highlight schauspielerisch dieser Staffel, also unglaublich. Und wie der quasi den ja auch den Spiegel vorgehalten hat und den wirklich die Wahrheit so gesagt hat, was wir ja auch denken, ne? Also das ist jetzt nicht so seit heute, dass wir uns fragen, warum machen die das eigentlich? Haben die wirklich nicht an die Konsequenzen gedacht von dem, was sie da vorhaben? Ja, jetzt ist die Frage, was das für Kim bedeutet, weil wir haben ja auch mehr über Kim gelernt mittlerweile, ne? In der vergangenen Folge gab es den Kim-Flashback in der Kindheit, wo man rausfiltern könnte. Also ich habe darüber auch lange geschrieben im Blog, wo man rausfiltern könnte, meiner Meinung nach, dass Kim sich deswegen auch zu Jimmy so hingezogen fühlt, weil er sie so ein bisschen auch an ihre Mutter erinnert. Ihre Mutter, die ihr quasi nur Anerkennung gegeben hat, wenn sie Dinge getan hat, die nicht so richtig sind. Was bedeutet das jetzt für Kim? Weil das war ja auch schon beim letzten Mal, wo wir drüber gesprochen haben, unser größtes Rätsel, auch was mit ihr passiert. Und jetzt ist sie ja wieder mittendrin in der Kartell-Storyline. Und jetzt stehen quasi alle Türen offen. Ich würde auch sagen, dass alle Charaktere jetzt irgendwie wieder zusammen sind.
Ja, also ich glaube nicht, dass sie einen Rückzieher jetzt machen will. Also da hatte ich auch Theorien gelesen, dass sie jetzt gemerkt hat, okay, meine Aktionen haben jetzt so starke Konsequenzen, ich will damit nichts zu tun haben, ich hau ab nach dem Motto. Aber das glaube ich halt eben nicht, weil wir wissen ja, dass Jimmy auch nicht abhauen wird, weil er wird ja in Breaking Bad dann auch in diesem ganzen Kartell mit verstrickt sein. Deswegen glaube ich schon, dass die beiden auf jeden Fall immer noch zusammenbleiben, vielleicht ihre Aktionen hinterfragen. Aber ich glaube jetzt auch nicht mehr, was ich vorher gedacht habe, dass ihr vielleicht die Lizenz oder sowas entzogen wird oder dass sie ins Gefängnis kommt. Ich glaube, da ist nochmal eine komplett andere Sache drin.
Ja, weil die Frage ist ja erstmal auch, was Lalo jetzt von den beiden will. Ne?
Ja,
Also
ein
das
Beweis,
ist
hätte ich
ja
auch
ein
gesagt.
Beweis, genau. Also die Frage ist, ob die beiden ihm helfen sollen dabei, den Beweis zu finden, also quasi in Gus' Lab zu gehen. Ne? Das ist ja jetzt die ganze Zeit schon seine Motivation gewesen bei Lalo und man weiß nicht genau, was er jetzt genau von den beiden wollte in dem Moment. Also er wollte ja mit ihnen reden, aber worüber sollten tatsächlich die beiden ihm irgendwie helfen dabei, in dieses Lab irgendwie reinzukommen vielleicht oder was weiß ich. Also das ist jetzt noch so ein bisschen unbekannt. Ja, deswegen gehe ich auch aktuell davon aus, dass jetzt die nächsten Folgen sich wirklich drum drehen werden, dass Kim und Jimmy da sehr stark ja beeinflusst werden oder fast schon erpresst werden, irgendwie jetzt für das Kartell irgendwie zu arbeiten. Und dann wird natürlich auch wieder der Faktor Mike dazu kommen, weil das ist natürlich jetzt das verbindende Glied. Ich gehe stark davon aus, dass Mike derjenige sein wird, den jetzt Kim und Jimmy als erstes anrufen, um die Wohnung zu säubern, nehme ich mal an. Das ist ja auch die Art und Weise, wie wir ihn bei Breaking Bad zum ersten Mal sehen, ne? Als er Jesses Wohnung nach Janes Tod säubert dann sozusagen und würde irgendwo passen. Und dann spielt Mike gewissermaßen so ja den Doppelagenten irgendwie. Oder Jimmy und Mike stehen dann so zwischen den Welten, zwischen Lalo auf der einen Seite und Gus auf der anderen Seite. Wir wissen aber, dass Jimmy Gus nicht kennt. Wir wissen aber, dass in Breaking Bad in der ersten Szene Jimmy extreme Angst hat, dass Lalo nach ihm sucht, ne? Und deswegen ist es meine Vermutung irgendwo, dass Jimmy am Ende, während er irgendwie für Lalo arbeiten soll, ihn wieder hintergeht, wie beim ersten Mal quasi, und nicht erfährt, ob jetzt Lalo stirbt oder nicht, weil er ja offensichtlich bei Breaking Bad davon ausgeht, dass er noch aktiv nach ihm sucht. Das wäre jetzt mal so meine sehr vage Vermutung, was doch ungefähr passieren wird. Aber naja. Hältst du das ungefähr für realistisch? Ich weiß nicht.
Also ich kann es mir auch gut vorstellen. Ich bin mir auch ehrlicherweise ein bisschen unsicher, ob jetzt Lalo stirbt oder nicht, weil bei den ganzen anderen Charakteren, also bei Nacho und Howard, die beiden sind ja auch gestorben, wo das Schicksal ja noch offen war. Und deswegen denke ich mir die ganze Zeit so, eigentlich muss doch Lalo sterben, es gibt doch keine andere Wahl. Aber dann denke ich mir so, die beiden sind jetzt auch schon tot und vielleicht stirbt Kim auch noch. Und ich glaube nicht, dass sie den billigen Move machen und einfach alle Charaktere sterben lassen.
Glaube ich auch nicht. Also, ich glaube, Lalo war aber von Anfang an für mich jedenfalls der sicherste Tod, weil es halt einfach
Ja.
wirklich in Breaking Bad diesen Satz gibt, dass Salamanca name dies with you, Hector, ne? Also, wenn Gus Fring sich so sicher ist, dass wirklich dieser Salamanca-Name ausstirbt, dann glaube ich nicht, dass Lalo noch eine Chance hat zu überleben. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass er quasi früher noch während Breaking Bad lebt, ne? Also, dass er dann erst in Staffel 4, wo, glaube ich, Gus dann diesen Satz sagt, dass er dann noch irgendwo gelebt hat, das ist möglich, aber ich glaube, die Chancen stehen weiterhin gut, dass er am Ende sterben wird. Und wir haben ja diese versteckte Pistole von Gus im Superlab, das wird bestimmt nochmal eine Rolle spielen, weil sonst lässt man ihn diese Szene, glaube ich, nicht drehen. Naja, also für mich bleibt Lalo schon eher auf der Todesliste noch und Kim gehe ich weiterhin davon aus, wie du ja auch schon in der vergangenen Folge, wo du da warst, gesagt hast, glaube ich nicht, dass es mit dem Tod endet. Ich glaube eher, dass es entweder der Disappearer sein wird, was ich ein bisschen faul fände, weil es schon die nächste Person wäre wieder, die den in Anspruch nimmt. Oder halt, dass sie sich einfach so trennen und es einfach ein bisschen subtiler wird als alles oder als vieles, was Fans so kommen sehen. Aber was hast du von dem Flashback gehalten von Kim? Also hast du das Gefühl, du kennst die jetzt ein bisschen mehr dadurch?
Also ich finde generell die beiden Flashbacks, also es gab ja auch den einen davor mit ihrer Mutter, die ja, glaube ich, betrunken am Steuer war und sie aus Prinzip dann ausgestiegen ist. Und ich finde es immer generell sehr interessant, wenn man mehr über Kim erfährt. Und ich fand den auch super interessant. Es gab ja auch sehr viel Freiraum für Spekulation und für Deutung für ihren Charakter. Ich hatte das jetzt so ähnlich auch wie du gedeutet, dass sie halt so ein bisschen die Mutter in Jimmy sieht oder diese Rollenverteilung ein bisschen sieht.
Ganz klar ist es eben nicht, und das ist ja auch gut so, weil sie schon wissen, dass Kim mittlerweile fast das letzte richtige Mysterium ist, nachdem jetzt eben auch Howard weg ist und wir genau wissen, wie im Endeffekt die Gus-Storyline ausgeht. Die Frage ist halt noch, was Jimmy jetzt wirklich auch zu Saul macht und ob und wie Kim damit zu tun hat. Das ist jetzt so die letzte offene Frage. Und wenn man so ein bisschen auch Meta-Hinweise deutet, sowas wie also ich will nicht sagen jetzt Leaks oder sowas, aber es gibt gewisse Andeutungen, dass die Gene-Welt in Staffel 6.2 so gesehen eine deutlich größere Rolle einnehmen könnte. Also ich habe jetzt so für mich immer so im Hinterkopf, dass die letzten drei Episoden vermutlich zumindest Gene irgendwie zeigen werden. Wie viel Gene ist noch nicht ganz klar, aber das hätte ja zur Folge, dass wir eigentlich nur noch drei Folgen richtig hätten, in der wir diese ganze Storyline jetzt mit Kim, mit Lalo und so weiter zu Ende bringen, was ginge, aber was schon auch knapp und sportlich wäre. Die Frage, ob auch eventuell Kim auf diese Storyline einen Einfluss haben könnte, weil wenn sie überlebt, dann gäbe es natürlich die Möglichkeit, dass Jean bzw. Jimmy und Kim in dieser Timeline nach Breaking Bad nochmal irgendwie ein Happy End haben könnten? Glaubst du, das wäre ein Ende, was es geben könnte? Also wäre das irgendwie Breaking Bad bzw. Better Call Saul-like, wenn es wirklich so ein Happy End gäbe mit den beiden am Ende?
Eigentlich schon. Also ich finde, das hätten die Charaktere auf jeden Fall verdient, vor allem weil sie ja seit so, ich würde sagen, seit der vierten Staffel ja schon sehr durch sehr dunkle Zeiten gehen. Und mich würde es auch voll freuen. Ich bin auch echt gespannt, wie gesagt, wie das mit der Jean-Welt noch ablaufen wird, weil auf dem Plakat für die letzte Staffel ist ja Jean drauf, richtig groß. Und deswegen glaube ich schon, dass er auf jeden Fall eine größere Rolle übernehmen wird. Aber ich hoffe halt ehrlicherweise, dass es nicht zu viel sein wird, weil ich irgendwie nicht mit den alten Charakteren so abschließen möchte, so kurz. Also ja, aber ich denke, die haben das bis jetzt immer gut hinbekommen. Also ich mache mir keine Sorgen, dass man da irgendwie unbefriedigt zurückbleibt.
Und es gibt immer noch die Aussage, dass Peter Gould, glaube ich, mal gesagt hat, dass sie sehr verrückte Dinge mit der Timeline in dieser Staffel anstellen. Und bisher war es noch nicht so. Aber ich habe immer noch so ein bisschen das Bild von so einer richtigen Zeitreise in Staffel 2. Also, dass wir wirklich ständig hin und her springen zwischen Breaking Bad, Better Call Saul und dann noch dieser Endzeitwelt dann nach Breaking Bad. Also, das habe ich immer noch im Hinterkopf.
Aber ich finde es eigentlich gar nicht so gut, weil ich finde es ein bisschen, glaube ich, nervig, wenn es dauernd dann hin und her springen würde, wenn es in anderen Serien umgesetzt worden ist, dann fand ich das ehrlicherweise nicht so gut, weil es dann irgendwie ja den roten Faden verloren hat.
Wenn ich es jemandem zutraue, dann denen und tippe auch eher darauf, dass wir eine krassere Trennung haben werden, also dass wirklich irgendwann die Story mit Kim, Lalo und so weiter zu Ende ist und wir dann quasi weitergehen, vielleicht so eine Übergangs-Breaking Bad-Folge haben und dann reingehen in die Jean-Welt. Aber alles weiterhin nur Spekulationen leider. Jetzt aber trotzdem, vielleicht, weil es gerade noch vielleicht zu kurz gekommen ist, nochmal zurück zu Howard, weil wir müssen jetzt Goodbye sagen quasi zu ihm. Ich würde fast sagen, dass diese Staffelhälfte jetzt auch auf jeden Fall die Howard-Hälfte war, weil so viel wie in diesen Folgen haben wir ihn noch nie gesehen. Und ich war darüber sehr froh, weil ich Howard schon immer irgendwie einen coolen Charakter fand und Patrick Fabian schon immer cool fand. Aber ich hätte nicht so viel Tiefe und vor allem nicht diesen Endmonolog kommen sehen irgendwie bei ihm und war richtig begeistert über das Ende, das er bekommen hat. Ich finde, das hat er verdient.
Ja, ich mochte Howard in der Staffel auch voll gerne. Also, dass er, weil die hätten auch den einfachen Weg gehen können und ihn so, also dass er da komplett drauf reinfällt und nicht misstrauisch ist, aber er war ja die ganze Zeit extrem misstrauisch und hat auch die ganze Zeit gewusst, dass Jimmy da irgendwas macht oder irgendwas vorhat. Und ich fand ihn auch generell in der Folge richtig sympathisch. Also es gab ja auch diese Stelle mit diesem Praktikanten, ich weiß nicht genau, wo er ihm das erklärt hat mit dieser Dose.
Mit dem Trick von Chuck.
Ne? Ja, genau. Genau, und dann nochmal Chuck erwähnt hat. Ja, genau. Und dann am Ende dieser Monolog, finde ich auch einer der stärksten Monologe der ganzen Serie. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass er auch so das Ende noch bekommen hat und endlich mal das ausgesprochen hat, was wir halt uns alle schon die ganze Zeit denken.
Ein cooler Rahmen um die Folge ist ja wirklich, dass er am Anfang diesen Trick mit der Dose erklärt und wirklich irgendwie sagt, ja, you can silence the explosion oder so, ne? Und das ist ja exakt so, wie Lalo ihn letztendlich umbringt, ne? So ein Schraubding da, was genau den Schuss leiser macht und so. Also auch hier wieder schönes Foreshadowing. Und ja, das war auf jeden Fall ein tragisches Ende. Erinnert wirklich ein bisschen vielleicht auch an den Tod, den zum Beispiel Andrea bekommen hat bei Breaking Bad, ne? Das war so ähnlich irgendwie total erschütternd irgendwie, weil es so tragisch ist, weil es einfach so eine Person war, die nichts mit dem Ganzen zu tun hatte. Ja. Aber ich glaube halt, es wird für die Serie und für die Charaktere Kim und Jimmy.
Das habe ich erst letztens auch gesagt. Da war ich ganz verwirrt, ja.
Es wird halt eine total große Auswirkung haben jetzt auf die kommenden Folgen. Und er hatte auf jeden Fall keinen bedeutungslosen Tod, sondern einen wirklich, wirklich wichtigen Tod, wenn ihm das ein Trost ist. Aber ja. Ja gut, dann würde ich mal an der Stelle sagen, wir können jetzt erstmal in die kleine Pause gehen. 7 oder beziehungsweise 6 Wochen sind es ja jetzt nur noch ungefähr. Und dann gehen wir in die finalen Folgen. Ich kann mir vorstellen, dass wir, wenn es dann soweit ist, in einem schnelleren Rhythmus hier auch mit dieser Kurzbesprechung zurückkehren, weil Nathalie dann ja auch aufgeholt sein könnte. Da können wir vielleicht irgendwie so eine Dreierrunde machen oder so. Mal schauen. Ich hätte Bock drauf und freue mich, wenn du dann auch wieder zurückkommst.
Ja, ich auch.
Ihr könnt Jule folgen, das wird alles natürlich verlinkt sein in der Beschreibung, genauso wie Jana auch verlinkt in der Beschreibung. Und Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, 5 Sterne gerne hinterlassen und bis zum nächsten Mal. Nächste Woche kümmern wir uns vermutlich wieder ein bisschen um den Kampf der Reality Stars, aber auch um andere Sachen. Und ihr könnt jetzt erstmal eine Dose Cola aus dem Schrank nehmen und sie hoffentlich nicht zu sehr schütteln. Und wenn ja, dann kennt ihr jetzt einen Trick. Also bis dann, tschüss.